have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry!
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Double Step Back, der Podcast, bei dem wir Woche für Woche einen Schritt zurückgehen und uns das Bigger Picture der NBA anschauen. Mein Name ist Lorenzo Ligresti. Ich bin sehr gut drauf an diesem heutigen Mittwoch, an dem wir für euch aufnehmen, also einen Tag vor Erscheinung dieser Folge, wenn ihr uns dann ab morgen auf den Ohren haben könnt. Und ich hoffe natürlich, dass der Mann, der mir auch heute wieder zugeschaltet ist, übers weltweite Netz, dass auch der guter Dinge ist, gut drauf ist und Bock hat auf die heutige Aufnahme. Aber da gehe ich natürlich von aus. Julius Schubert, einen wunderschönen guten Morgen.
Einen wunderschönen guten Morgen. Freut mich natürlich, dass du wohlauf bist, dass es dir gut geht, dass du in guter Stimmung bist und voller Tatendrang. Das geht mir sehr, sehr ähnlich. Ich habe richtig Bock auf die heutige Folge. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, mich da ein bisschen reinzufuchsen. Vorher ist auch mal wieder ein bisschen ein anderes Thema als unseren bisherigen Folgen, beziehungsweise in unseren letzten Folgen, sage ich mal so, wird gut. Was haben wir denn vor heute?
Wir haben was Feines vor und wir springen ein bisschen durch die Association. Wir hatten nämlich die Idee, oder du hattest die Idee, ehrlich gesagt, nächste Woche ein Awards-Update machen zu wollen, zur dann einfach genau Saisonhalbzeit. Und dann hatten wir die weiterführende Idee, dass wir einen dieser Awards, nämlich den Rookie of the Year, ausgliedern aus dieser Geschichte, die wir nächste Woche vorhaben, und stattdessen einfach mal eine kleine Rookie-Watch für euch aufnehmen. Wir werden also heute darüber sprechen, wen wir aktuell im Rookie of the Year-Rennen ganz vorne sehen, wer diesen Award eventuell abstauben könnte und diese Chance nutzen, um über, ja, möglichst viele, ich weiß nicht, am Ende werden wir bestimmt bei 15, 20 Namen landen, über die wir zumindest mal kurz sprechen. Alles natürlich nicht super in die Tiefe gehend. Ich habe auch gleich meinerseits zumindest noch einen kleinen Disclaimer dazu. Aber heute soll es mal um die Neulinge in der NBA gehen. Und wir schauen uns mal an, was die in dieser ersten Saisonhälfte bislang fabrizieren konnten bei ihren jeweiligen Teams. Bevor wir aber dazu kommen, stehen natürlich die Headlines auf dem Programm. Was hast du uns da heute mitgebracht?
Bevor es gleich weitergeht, kurze Frage an dich. Neujahrsvorsätze sind ja immer so eine Sache, aber hast du jetzt in Sachen Ernährung vielleicht speziell dir irgendwas vorgenommen für 2025?
Auf jeden Fall. Das sage ich auch nicht einfach nur so dahin. Das ist ein Thema bei mir. Mehr auf meine Ernährung achten, mehr Sport machen. Abnehmen ist ein großes, großes Projekt für 2025. Das ist wahrscheinlich ein bisschen 0815, das wird bei vielen Leuten so sein, aber ich nehme mir das auf jeden Fall vor. Wie sieht's bei dir aus?
Ja, klingt gut, finde ich. Sehr guten Neujahrsvorsatz. Geht mir ähnlich, also nicht in die Richtung abnehmen, bei mir eher in die andere Richtung, aber so generell einfach ein bisschen mehr auf die Ernährung achten, ein bisschen häufiger zu Hause essen, selber kochen, vielleicht ab und zu mal das Fleisch weglassen und sich ein bisschen vegetarisch oder sogar vegan ernähren und einfach, ja, da einfach ein bisschen mehr drüber nachdenken, Tag ein und Tag aus. Das steht bei mir auf jeden Fall auch auf dem Zettel. Und ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht bei dem einen oder anderen unserer Hörer und Hörerinnen ähnlich ist. Ihr habt euch vielleicht als Neujahrsvorsatz gesetzt, dass ihr euch 2025 gesund ernähren wollt. Oder vielleicht wollt ihr euch komplett vegetarisch oder vegan ernähren. Oder ihr wollt darauf achten, mehr Verpackungsmüll einzusparen. Das ist ja auch immer so eine große Sache. Lorenzo, dann haben wir was für unsere Hörerinnen und Hörer heute, oder?
So ist es. Und zwar Koro, denn dort gibt's qualitativ hochwertige, innovative, zum großen Teil eben auch vegetarische oder vegane Produkte. Vieles davon in Bio-Qualität, vieles davon in Großpackungen, wo dann eben auch einfach Verpackungsmüll eingespart wird. Und wir arbeiten jetzt mit Koro zusammen. Wir haben im Dezember jeder ein großes Paket zugeschickt bekommen und ich habe viele von den Produkten, die da kamen, auch schon probieren können. Bei mir war da unter anderem, ich bin da natürlich, wie man mich kennt, ein bisschen in die snackige Richtung gegangen. Zimtwaffeln waren dabei, die ich sehr gefeiert habe. Es waren so kleine Pretzel-Balls mit Schokoladenumrandung dabei, die ich sehr gefeiert habe. Aber eben auch Dinge zum Kochen, verschiedene Kerne. Ich habe auch für meine Freundin und für meine Mutter jeweils ein bisschen was mitbestellt, die sich da total drüber gefreut haben und begeistert haben. Also Männer unter euch, nicht nur für euch selber interessant, sondern vielleicht auch für die Damen in eurem Leben. Ja, also bislang, ich war
super zufrieden mit den Sachen, die da gekommen sind. Was hast du denn dir bestellt gehabt?
Ja, hundertprozentig ging mir genauso. Ich habe das mit meiner Freundin zusammen gemacht. Wir haben uns ein bisschen was ausgesucht. Ich habe meiner Schwester noch Bescheid gesagt, dass sie sich da auch das eine oder andere Produkt noch aussuchen kann, weil sie sich mittlerweile komplett vegan auch ernährt. Mhm. Bei uns war es auch ein Mix zwischen so kleineren Snacks, so Cookies, so Chocolate Chip Cookies, diese Himbeer-Joghurt-Balls, ein ganzes Kilo. Das haben wir schon aufgemacht und snacken, das haben wir jetzt abends ein bisschen Fernsehen gucken. So eine Reis-Krispies waren mit dabei und dann halt auch in Sachen Kochen, Dinkelnudeln, vegane Bolognese haben wir bestellt, Tomatensoße, schwarze Biobohnen und haben da jetzt auch schon ein bisschen gekocht im Dezember. Also das kommt auch sehr gut an hier bei uns im Haushalt. Gibt's irgendwas jetzt speziell, was wir jetzt von Koro bestellt haben, was du so richtig abfeierst jetzt zum Kochen? Also jetzt eher nicht so in die Snack-Richtung, sondern wirklich als Zutat zum Kochen, wo du jetzt schon weißt, das darf jetzt ab sofort in deiner Küche nicht mehr fehlen.
Auch das. Ich bin ein riesen Pasta-Fan und ich habe ja gesagt, ich möchte gerne abnehmen, ich möchte auf die Ernährung achten. Und ein großer Bestandteil vom Abnehmen ist es ja, einfach Gerichte, die man feiert, die man mag, trotzdem kochen zu können, aber vielleicht auf eine andere Art und ein bisschen Kalorien einsparen zu können. Ein bisschen mehr Proteine mit drin zu haben. Und gerade die Nudeln bei Koro haben mich da voll überzeugt. Ich bin bei sowas immer sehr, sehr skeptisch gewesen. Aber erstens die Auswahl bei Koro und zweitens, ich habe jetzt speziell die Nudeln aus roten Linsen, die ja wirklich eine Proteinbombe sind im Vergleich zu herkömmlichen Weizennudelvarianten. Die habe ich jetzt probiert, habe mir da eine schöne Bollo gemacht. Und die hat, ich mache eine fantastische Bollo übrigens, aber das nur am Rande. Und die hat mir super geschmeckt. Und also es gibt Nudeln nicht nur aus diesen roten Linsen, es gibt Buchweizennudeln, Vollkorn-Dinkelnudeln, Nudeln aus Erbsen, Nudeln aus Mais und Kichererbsen. Also wirklich da, ja, ein Sortiment, wo ich mich in den nächsten Monaten auf jeden Fall durchprobieren werde und hoffe, dass ich da ein, zwei Go-To-Pasta-Varianten in mein persönliches Sortiment mit aufnehmen kann. Und bei dir?
Finde ich cool, dass du in diese Richtung gehst. Bei mir ist es ironischerweise die Tomatensoße mit Basilikum. Ja, das war so ein fettes 530 Gramm Glas. Haben wir bis jetzt zweimal genommen. Und zwar einmal für Nudeln mit Tomatensoße, ganz klassisch. Und einmal haben wir diese Tomatensoße halt auch genommen für selbstgemachte Pizza. Also auf den Pizzateig Tomatensoße drauf geschmiert. Schmeckt auch richtig, richtig lecker. Die Soße ist direkt servierfertig, aus dem Glas, aus frischen Tomaten, richtig schön original italienische Tomatensoße, ideal zu Pasta, zu Tortellini, zu Lasagne oder halt auch als Basis für eine Pizza, da ist Basilikum drin, Zwiebeln sind drin, Olivenöl, komplett vegan, richtig gesund, richtig lecker, habt da nicht viel Arbeit mit und da gibt's ja eine Menge Rezepte und verschiedene ja Gerichte, für die man diese Soße auch benutzen kann. Ich kann mir vorstellen, dass wir uns da jetzt richtig Nachschub noch bestellen und in den nächsten Wochen und Monaten ganz, ganz viel ausführen werden mit dieser einen Tomatensoße mit Basilikum von Koro. Also das ist richtig guter Stuff auf jeden Fall. Und wenn euch das jetzt vielleicht gefällt, was wir bisher so angesprochen haben und euer Interesse geweckt ist, dann schaut doch gerne mal bei Koro vorbei. Viele der Produkte werden direkt vom Händler bezogen. Über die Hälfte des Sortiments ist vegan. Viele der Produkte sind eine gesündere Alternative. Und wenn ihr auf unseren Link in der Folgenbeschreibung geht und dann den Code STEPBACK komplett in Großbuchstaben, also der zweite Teil von Double STEPBACK, STEPBACK komplett groß geschrieben, an der Kasse eingibt, dann bekommt ihr 5% Rabatt auf die gesamte Bestellung.
Ja, so ist es. Ihr tut euch was Gutes. Ihr tut der Umwelt was Gutes. Ihr tut eurem Körper vor allem was Gutes. Ihr tut sogar ein bisschen uns was Gutes und unterstützt uns hier in unserer Arbeit. Also es würde uns sehr freuen, wenn ihr Koro auch mal ausprobiert und das Sortiment für euch entdeckt. Das riesige Sortiment, muss man wirklich sagen. Und schreibt uns da natürlich auch gerne. Also es wird lange, lange dauern, bis wir selber uns irgendwie mal durch, auch nur halbwegs das ganze Sortiment durchprobieren können. Wenn ihr Produkte, Snacks, Kochutensilien, was auch immer für euch entdeckt und denkt, hey, der Julius und der Lorenzo, das müssen die unbedingt mal ausprobieren, schreibt uns gerne eure Go-To Koro-Bestellungen.
Ganz genau. Und damit zurück zur heutigen Folge.
Julius.
Ich habe eine Headline mitgebracht, die dir sehr, sehr gut gefallen wird. Und zwar zur Feier des Tages. Trae Young ist weiterhin kriminell underrated.
Mhm.
Wer es nicht mitbekommen hat, Trae Young hat in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch sein Atlanta Hawks ein Regular Season Game gewonnen. Und zwar gegen die Utah Jazz mit einem Half-Court Buzzer-Beater, der am 7. meisten entfernteste Game-Winner in der Geschichte der NBA. Er hat damit eine absolut grandiose Performance gekrönt, in der er 24 Punkte und 20 Assists auflegte.
Mhm.
Spielt eine wundervolle Saison, in der er im Schnitt, lass mich gucken, 23 Punkte, 12,2 Assists pro Abend auflegt bei einem 116er Offensivrating, bei 67% durch Shooting, führt die NBA mit gigantischem Abstand an bei den Assists. Er hat jetzt 427 Assists gesammelt in der Saison. Das sind über 100 mehr.
Wow.
Als der Spieler auf Platz 2, was Tyrese Halliburton ist. Und wir sollten im Hinterkopf behalten, dass Trae Young weniger Spiele absolviert hat bisher als Tyrese Halliburton. Er findet einen guten Mix in diesem Team zwischen balldominanter heliozentrischer Offensive, aber auch offensive Lasten abgeben an Jalen Johnson, an DeAndre Hunter, an Risa Shea, über den wir nachher noch reden werden. Er verteidigt auf einem ordentlichen Level für seine Verhältnisse in der Saison wieder. Das hat er letzte Saison schon getan. Und er ist nach wie vor jemand in meinen Augen, der von vielen kritischer gesehen wird, schlechter bewertet wird, niedriger gerankt wird, als er einfach ist. Er ist clutch, ist ice cold. Er lebt für solche Momente und er spielt in einem ordentlichen bis guten Hawks-Team bisher in dieser Saison und hilft auch Spielern, gerade Jungspielern an seiner Seite, ihre Rollen zu finden und gut zu performen. Und wenn du 3 Breakout-Kandidaten in deinem Team hast, mit Dyson Daniels, mit DeAndre Hunter und Jalen Johnson, dann ist es ausgeschlossen, dass der Point Guard dieses Teams da nicht auch eine Rolle mit dran hat und irgendwo auch ein Grund dafür ist. Und deswegen wollte ich mir jetzt einfach mal seine Flowers geben für eine fantastische Saison, die jetzt statistisch, gerade so was seine Punkte pro Spiel angeht, nicht so aussieht, wie sich das vielleicht einige hoffen. Ich meine, er ist ein Spieler, der in Jahr 2 30 Punkte pro Abend geaveraged hat. Das muss man sich mal überlegen. Jetzt sind es, wie gesagt, knapp 23, nur in Anführungszeichen. Aber ja, diese Performance und gerade was er so assist-mäßig macht dieses Jahr, wollte ich zum Anlass nehmen, um ihn hier einfach mal zu loben. Und ich denke, dieses Lob kannst du nur teilen als Atlanta Hawks-Fan.
Absolut, das unterschreibe ich zu 1000%. Ich habe gerade nebenher bei StatHead reingeguckt. Ich hoffe, ich habe dir damit jetzt nicht irgendwie die Trivia-Frage von heute verkackt. Gut, weil
ich habe noch keine. Ich gucke spontan im Verlauf der Folge.
Ja, sonst hätte sich ja vorbereiten müssen. Das machen wir ja nicht. Ja.
Nee.
Das war bereits das dritte Spiel von Trae Young in dieser Saison mit mindestens 20 Punkten und mindestens 20 Assists. Und ich habe gerade bei StatHead geguckt, weil das natürlich eine relativ seltene Sache ist, dass sowas überhaupt vorkommt. Also im Jahr 2023 hatten wir da einmal, ich glaube, das hatten wir sogar schon mal als Trivia-Frage, irgendwas klingelt da im Hinterkopf. Es gab in NBA History, Regular Season und Playoffs, gab es 101 Spiele mit 20 und 20 Punkten Assists. In diesem Jahrtausend, also in den 2000ern, 10ern und jetzt den 20ern, gab es das nur 23 Mal und dreimal davon, von diesen 23, ist eben jetzt Trae Young in der laufenden Saison. Er hatte letztes Jahr schon mal so ein Spiel, letzte Saison, im April 2023 gegen Philly damals, mit 27 und 20. Dazwischen kam dann zweimal Tyrese Halliburton, letztes im Dezember 2023. Da werdet ihr euch vielleicht dran erinnern, weil er das zweimal gemacht hat innerhalb von 3 Tagen. Einmal am 28.12. und einmal am 30.12. Und dann jetzt eben Trae Young dreimal in dieser laufenden Saison. 20 und 22 in Cleveland bei einem Sieg. 31 und 20 bei diesem knappen Overtime-Sieg gegen die Lakers Anfang Dezember. Und jetzt eben diese 24 Punkte und 20 Assists in Utah. Ja, ansonsten fand ich jetzt noch ein statistisches, schönes Nugget dazu. Aber ansonsten bin ich natürlich sowohl als Hawks-Fan als auch als Trae Young-Believer als auch als Fantasy-Manager, weil ich habe ich spiele ja Fantasy-Basketball übrigens, das wissen viele tatsächlich gar nicht. Ich habe in weiser Voraussicht sowohl Trae Young als auch Jalen Johnson mir ins Team geholt beim Fantasy-Draft und fühle mich bislang sehr bestätigt in dieser Entscheidung und das freut mich natürlich auch ganz am Rande. Meine Headline beschäftigt sich, und das ist ein bisschen redundant, weil du letzte Woche schon eine Headline über dieses Team mitgebracht hattest, aber mir ist jetzt unter der Woche etwas untergekommen, wo ich mich zuerst gefragt habe, warum
ich das nicht vorher schon gesehen oder gehört hatte. Die Cleveland Cavaliers haben eine historische Offense. Ist jetzt mal meine Headline. Das wissen wir alle. Das hattest auch du letzte Woche zum Beispiel schon thematisiert. Was ich jetzt aber gesehen habe oder gehört habe in einem anderen Podcast, ich kann jetzt gar nicht mehr genau sagen, wo es jetzt war. Die Cleveland Cavaliers haben aktuell sowohl die beste Halfcourt-Offense der NBA mit einem Offensivrating von 107,5 im Halfcourt, als auch die beste Transition-Offense der NBA. Und Cleaning the Glass hat zwei verschiedene Metriken, wie sie das quasi messen. Einmal die reine Effizienz, also Points per, also Offensivrating in der Transition quasi. Da sind die Cavs mit 139,1 meilenweit vor den New York Knicks, die da am zweitbesten unterwegs sind. Und dann gibt es die Points added per 100, also wie viele Punkte im Offensivrating geht das hoch durch die Transition. Und da sind sie mit plus 4,5 ebenfalls auf Platz 1, weil sie eben nicht nur so wahnsinnig effizient sind in der Transition, sondern mit einer Transition Frequency von 15%. Da sind sie leicht unterdurchschnittlich. Also sie sind jetzt kein Team, das krass viel in die Transition rennt, wie wir es zum Beispiel bei Memphis thematisiert hatten vor 2 Wochen in unserer Folge. Und dieser Fakt, dass ein Team die beste Halfcourt-Offense und die beste Transition-Offense stellt über eine gesamte Saison hinweg. Das gab es erst einmal in der Datenbank von Cleaning the Glass, die immerhin bis ins Jahr 2003 zurückreicht. Hast du Lust zu raten, welches Team das gewesen sein könnte?
Golden State?
Nee. Aber Houston. Das ist wahrscheinlich der naheliegendste. Nee, auch das nicht. Also, ich wäre nie im Leben drauf gekommen. Es sind die 2012er Spurs gewesen, die das vorweisen konnten. Das heißt, Cleveland, Platz 1 im Offensivrating. Wir sagen das schon seit Wochen und wir sind auch gemeinsam in deiner Headline letzte Woche zu dem Schluss gekommen. Vielleicht unterschätzen wir die Cavs ein bisschen zu sehr dafür, was sie gerade abreißen. Aber das hat es für mich nochmal unterstrichen, dass sie dieses historische Ausmaß an offensiver Effizienz und an offensiver Dominanz gerade aufs Parkett bringen. Sehr, sehr beeindruckend, was da gerade bei den Cavs abgeht.
Auf jeden Fall, wenn diese Folge droppt, dann wissen wir bereits, wie das absolute Kracher-Game zwischen den Cleveland Cavaliers und den Oklahoma City Thunder ausgegangen sein wird. Eine Winning Streak wird enden in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, beziehungsweise wird geendet haben. Sehr, sehr gespannt. Das ist ein Game, wo ich actually heute Nacht mal mit dem Gedanken spiele, mir einen Wecker für zu stellen, mir das anzugucken, weil es ist eine historische Begegnung zwischen zwei fantastischen Teams. Kleiner Fun Fact, 4 Teams hatten in der Geschichte der NBA bisher jemals ein Net-Rating von mindestens plus 12. Und 2 davon waren Jordans Bulls-Teams damals. Und die anderen beiden sind die diesjährigen Cavs und Thunder, die gegeneinander spielen. Und nach dem, was die Thunder-Offense mit den beiden anderen der statistisch 3 besten Offenses der NBA gemacht hat innerhalb der letzten Woche, bin ich sehr gespannt, wie man gegen Clevelands Halbfeld- und Transition-Offense ankommt, die, wie du ja gerade wunderschön angesprochen hast, beide elitär sind. Und gerade Clevelands Transition Offense ist was, wo ich auch mit dem Gedanken spiele, das vielleicht mal irgendwann in dem Video mal ein bisschen runterzubrechen, weil die Art und Weise, wie man in den allermeisten Transition-Angriffen entweder zu einem super guten Versuch nah am Korb kommt oder zu einem offenen Dreier und wie die Spieler immer wieder da die Dreier-Spots hinter der Dreierlinie belegen, dahin sprinten, das Spacing da grandios ist, weil man eben auch gute Rebounder hat, immer wieder das Spiel schnell machen können, weil man eben auch immer wieder Stops holt, wenn man defensiv so gut ist. Also ja, ein sehr, sehr geiles Cavs-Team. Sehr, sehr schöne Headline.
Dankeschön. Und ich würde sagen, damit können wir reinstarten in das Hauptsegment der heutigen Folge, wie angesprochen, die Rookies. Ist jetzt die Frage, wollen wir uns vielleicht ein bisschen, also ich habe hier die Betting Odds offen, die aktuellen für den Rookie of the Year. Da könnten wir uns ein bisschen von der Reihenfolge her ranhangeln. Oder wir gehen einfach die Draft-Reihenfolge. Also wir haben uns vorgenommen, dass wir natürlich über die meisten Lottery-Picks sprechen wollen, sind aber dann auch zu dem Schluss gekommen, dass es da einige Namen gibt, wo es einfach schlichtweg noch nicht wahnsinnig viel zu besprechen gibt. Vielleicht an der Stelle ganz kurz der Disclaimer. Ich weiß nicht, ob du dich da gleich anschließen wirst eventuell. Ich muss ganz klar sagen, also wir betonen es ja immer mehr, wir sind hier nicht die allergrößten Draft- und Rookie- und Talent-Evaluierungsexperten. Und bei mir ist es definitiv so, und das habe ich jetzt auch in der Vorbereitung auf die Folge gemerkt, zu einigen dieser Namen habe ich einfach noch nicht so wahnsinnig viel zu sagen, weil ich sie einfach sehr wenig gesehen habe. Das liegt zum einen daran, dass ich mir tendenziell die Teams, bei denen die Rookies aufspielen oder eben auch nicht, einfach seltener angucke als Top-Teams. Und wir haben jetzt hier nicht wirklich Rookies dabei,
die große Rollen in absoluten Top-Teams einnehmen in diesem Jahrgang. Und hat sicherlich auch damit zu tun, dass viele der Namen, über die wir jetzt gleich sprechen werden, schlichtweg einfach entweder gar keine oder sehr kleine oder zumindest nicht riesige Rollen haben in ihren Teams. Also wir sprechen über eine Draft-Class, über einen Jahrgang. Das war uns auch vorm Draft schon klar, das war uns in diesem ganzen Draft-Prozess klar. Es fehlt wahrscheinlich das klare Superstar-Talent und es fehlt bislang auch dieser ganz krasse Blue-Chip-Rookie, der alle wegbläst und alle Erwartungen übertrifft. Das wäre, wenn dann, Jerick McCain gewesen, über den wir sicherlich nachher auch kurz sprechen werden, der aber sowohl aus dem Rookie of the Year Rennen, es gibt zwar theoretisch dieses 65-Spiele-Limit nicht für den Rookie of the Year Award, aber er wird voraussichtlich für den Rest der Saison ausfallen und 23 Spiele, so gut auch seine 23 Spiele waren, werden nicht ausreichen. Also auch aktuell hat er gar keine Betting Odds auf den Award. Oder vielleicht doch. Nee, also er wird hier gerade gar nicht mehr. Ah doch, plus 5000 wird er hier gerade gelistet bei FanDuel. Der ist leider raus aus dem Rennen. Lass uns gerne über ihn trotzdem sprechen. Worauf ich hinaus möchte, bei vielen dieser Rookies, ich habe nicht allzu viel zu sagen tatsächlich, weil es einfach erstens generell smaller Sample Size und zweitens bei dieser Gruppe, wo einfach viele Spieler nicht die ganz großen Rollen haben. Ich glaube, es gibt bei vielen auch noch gar nicht so viel zu sagen. Siehst du das ähnlich?
Genau, das sehe ich ähnlich. Also sehr schön zusammengefasst. Erstens gibt's jetzt nicht so die prominentesten Rookie-Spieler mit Star-Potenzial, die immer wieder auch für Highlights sorgen und auch interessant genug sind, in meinem Fall Videos über sie zu machen zum derzeitigen Zeitpunkt oder wegen denen man sich dann auch wirklich intensiv Spiele anschaut. Zum anderen, wie du auch gesagt hast, diese Teams mit den höheren Picks, mit Spielern wie jetzt die Wizards, das kann man als Alexa-Phänomen bezeichnen. So, der macht seinen Job gut und natürlich bekommt man das alles mit und informiert ihn auch ein bisschen, aber der normale NBA-Fan wird einfach nicht genug sagen können über Alexa, weil man sich einfach freiwillig keine Washington Wizards-Spiele anguckt und selbst für Washington Wizards-Highlights wird's bei den meisten nicht reichen. Deswegen kann ich mich da nur anschließen auf deine Frage. Lass uns die Spieler in der Reihenfolge durchsprechen, nach der sie gedraftet worden, dass wir hier dann nicht von am Anfang mit den guten anfangen und dann zum Ende über die reden, die ja noch nicht so gut waren, sondern dass wir vielleicht auch ein bisschen Abwechslung reinbringen. Alright. Deswegen lass uns ruhig mit dem ersten Pick anfangen und dann uns hinterarbeiten und wahrscheinlich mit Pick 39 dann enden, außer du hast danach noch jemanden, über den du unbedingt was loswerden willst. Und ich überlasse dir natürlich gerne das Feld jetzt hier, weil der erste Pick gedraftet wurde von deinem Lieblingsteam. Was hältst du vom ersten Pick des 2024er Jahrgangs von Risacher?
Ich bin noch zwiegespalten, weil ich mich auf der einen Seite sehr freue, dass er eine so große Rolle einnimmt. Das war so ungefähr das, was ich mir erhofft hatte, dass er in dieser, ja, so knapp 25 Minuten pro Abend Range, dass er natürlich keine große offensive Rolle hat. Da können wir gleich auch noch ausführlicher zukommen. Ich glaube, dafür sind die Skills auch einfach in Klammern noch nicht da. Er gefällt mir defensiv im Großen und Ganzen wirklich gut. Ab und zu wird er sogar Point of Attack eingesetzt. Er hat eine gewisse funktionale Athletik. So, das war eine der größten Sorgen, die ich hatte, als er reinkam. Aber ich glaube, rein vom Athletik-Level her bin ich bislang positiv überrascht. Er bewegt sich gut. Er ist nicht hüftsteif. Er hat natürlich eine gewisse Größe mit seinen 6'8". Er bringt eine gute Länge mit. Er bringt ganz gute Instinkte mit, sowohl am Ball als auch Offball in irgendwelchen Helperrollen. Also alles nichts Weltbewegendes, aber er bringt von Beginn an, und das ist ja schon gar nicht so schlecht für einen Rookie Wing, finde ich, eine solide Defense mit. Offensiv, na, da wird's dann schon schneller dunkel. Also die Zahlen sehen absolut nicht schön aus. 40% aus dem Feld, 28,5% von jenseits der Dreierlinie. Er ist ein extremer streaky Shooter. Also er kam ja so ein bisschen als 3-and-D-Prototyp Shooting Prospect in die Liga. Und da muss man bislang ganz ehrlich sagen, die Konstanz ist einfach noch nicht da. Er hat Spiele, wo er den Dreier super trifft. Er nimmt auch knapp über 8 auf 100 Possessions. Also das Volumen gefällt mir ganz gut. Aber ja, wie gesagt, 28,5%, und das führt dann halt zu einem 100er Offensivrating, das führt zu 49,4% True Shooting. Ich würde mir auch für ihn tatsächlich wünschen, ich frage mich, ob das vielleicht eine Lösung sein könnte, ihn dann doch aus der Starting Lineup rauszuziehen und DeAndre Hunter, der bislang ja einen überragenden Job von der Bank macht, in die Starting Lineup reinzunehmen, wobei wahrscheinlich genau das die Idee ist, dass Hunter von der Bank kommen kann. Und auf der Hunter-Seite kann man bislang ja mit den Ergebnissen nicht so wirklich argumentieren.
oder daran rütteln. Ich glaube, Risacher an sich wird es wahrscheinlich gut tun, dass er von der Bank kommt, vielleicht mehr gegen Second Units. Auf der anderen Seite dann weniger an der Seite von Trae Young, aber da sind dann schon auch andere, die ihm ein bisschen was kreieren können, weil das muss man ganz klar sagen, auch bislang, was wir in der NBA sehen. Er ist sehr limitiert am Ball, was eigene Creation angeht. Handle ist nicht so wirklich da. Explosivität zum Korb zu ziehen ist nicht so wirklich da. Pull-up-Würfe sehen zum Teil nicht so schlecht aus, aber fallen halt auch nicht gut. Also ja, die Offensive bereitet auf jeden Fall Sorgen, so ehrlich muss man sein. Aber insgesamt bin ich, glaube ich, zufrieden. Also ich bin eher, keine Ahnung, auf einer Skala von 1 bis 10, 10 wäre super begeistert und 1 wäre am Boden zerstört, enttäuscht, bin ich wahrscheinlich so bei einer 6,5 oder so. Wie gesagt, die Defense ist solide, offensiv ist er zumindest ein guter Cutter, scheint ein gutes Spielverständnis zu haben. Der Wurf sieht gut aus, mechanisch, fällt halt bislang einfach noch nicht so richtig. Ja, also irgendwie so grob das, was man sich wahrscheinlich hat erwarten können vor der Saison. Was natürlich für einen ersten Pick nicht glorreich ist. Also da würde man gerne ein bisschen euphorischer sprechen können. Aber wenn wir ehrlich sind, war das ja auch irgendwo klar, dass er jetzt nicht reinkommen wird und direkt alle vom Hocker reißt.
Ja, wer jetzt damit gerechnet hat, dass wir hier 20 plus Punkte pro Abend sehen als zweite Option der Offense, als jemand, der den Ball immer wieder aus Trae Youngs Händen nimmt und kreiert und 40% Dreier trifft, der muss dann vielleicht einfach seine Erwartungshaltung überdenken. Ich finde, du hast es ganz gut zusammengefasst. Das ist so im Groben das, was man vielleicht irgendwo vorhersehen konnte, dass es hier gewisse Probleme gibt, gerade am Anfang, am offensiven Ende, die zum einen dadurch entstehen, dass halt der Wurf nicht wirklich gefährlich ist, dass das alles skillmäßig noch roh und ungeschliffen ist, dass man sich erst an das Tempo und das Level gewöhnen muss und was er auch selber gesagt hat, er ist jetzt halt nicht mehr der athletischste Dude auf dem Parkett, so wie er das in der Vergangenheit in anderen Ligen, auf anderen Leveln immer mal auch gewesen ist. Deswegen, es ist jetzt nicht irgendwie eine Situation, wo man sagt, ey, hier Panik, Bust oder so, das wollen wir überhaupt nicht rüberbringen. Aber das schreit jetzt nicht nach Star, All-Star-Potenzial, langfristig mit Sicherheit ein guter Starter in der NBA. Also da muss auf jeden Fall noch was kommen. Aber im Großen und Ganzen ist es eine Situation, wo ein Spieler viele Dinge richtig macht, gerade am defensiven Ende, offensiv Ansätze zeigt. Und das ist was, was ich denke ich auch, was wir nicht zum letzten Mal sagen werden, das zieht sich durch diese Draft-Klasse, dass wir Spieler haben, die jetzt keine elitären Eye-Popping-Skills haben, die sofort ins Auge fallen, die wir sagen, okay, das ist das Bread and Butter von diesem Spieler, genau dieser Skill, diese Fähigkeit ist der Grund, warum er All-Star wird oder sich Minuten verdient oder starten muss oder was auch immer, aber halt Spieler, die einfach auch dir ein bisschen was von allem geben, die extra Pässe spielen können, die cutten können, die in der Transition auch gut am Korb finishen können, die übers Hustlen kommen, die auch mal einen Wurf treffen, die ein paar Handles mitbringen, ein bisschen back to the basket game, von allem so ein bisschen, und ich finde, er gibt dir halt von vielen ein bisschen, und nur die Zeit, die vergeht, wird uns verraten, ob sich da irgendwann ein Skill hervortut, bei dem er wirklich richtig, richtig, richtig gut wird. Und das wird dann am Ende des Tages wahrscheinlich über sein Ceiling entscheiden und ob man ihn langfristig auch in diesem Kern an der Seite von Trae Young sieht. Deswegen, es ist jetzt nicht besonders glorreich, nichts, was jetzt groß optimistisch macht für Hawks-Fans, aber das war wahrscheinlich halt auch die Erwartungshaltung.
Ja, völlig richtig. Wenn du möchtest, kann ich bei Alex Saar jetzt auch so ein bisschen das Zepter zu Beginn in die Hand nehmen. Den hast du ja gerade angesprochen als einen dieser Kandidaten, wo man vielleicht weniger zu sagen hat, und dann übernimmst du so ein bisschen mehr die Shepherds und die Castles. Oder, wenn du möchtest, hau du jetzt gerne raus, was deine Gedanken zum zweiten Pick, den die Washington Wizards getätigt haben, der andere Franzose hier in der Top 2, Alex Saar.
Nö, ich würde schon gerne ein bisschen was sagen zu Alex Saar. Ich hatte zwar vorher gesagt, viele Washington-Spiele schaut man sich nicht an, aber ich habe mir gerade jetzt auch, nachdem er zum Eastern Conference Rookie of the Month gewählt wurde, mir das ein bisschen genauer angeschaut. Und ich weiß, wir wollen uns das bis zum Ende aufheben, unser Rookie of the Year Power Ranking. Aber er ist auf jeden Fall einer, der da stand heute in die Diskussion zwangsweise rein muss. Vielleicht erstmal seine Averages auf das Jahr gesehen, steht er jetzt bei 11,7 Punkten pro Abend, 6,5 Rebounds, 2,3 Assists, 1,6 Blocks, 101er All-Rating, knapp 50% to Shooting. Das, ja, ist natürlich von der Effizienz her jetzt nicht wahnsinnig beeindruckend, aber der Trend geht auf jeden Fall in die richtige Richtung. Also sowohl Dreier-Shooting als auch generell Effizienz, Finishes am Korb, eine größere Rolle, hat einen fantastischen Dezember gespielt nach einem schwierigen Start, nach einem holprigen Start in seine NBA-Karriere, hat jetzt am Ende des Tages 58% durch Shooting. Auf seine letzten 10 Spiele averaged er 14 Punkte, 7 Rebounds, 3 Assists, ein Block. Das sieht richtig gut aus, hat den Dreier jetzt so ein bisschen für sich entdeckt, nimmt über 5 Dreier pro Spiel und trifft in seinen letzten 10 Spielen aber auch 40% davon. Wir sehen verbesserte Handles, ein wenig mehr Creation als noch vorher, sowohl Face-Up als auch mit dem Rücken zum Korb. Gutes Finishing-Game am Korb, dass der Dreier jetzt zumindest immer mal fällt, öffnet einige Räume. Also jetzt nicht so, dass er jetzt auf einmal von Defenses gefürchtet wird als Dreierwerfer, aber es öffnet schon Räume, dass er bereit ist, den Dreier zu nehmen, dass er auch den Dreier bei einer ordentlichen Quote trifft, öffnet Räume für Drives, für Closeouts, die man attackieren kann. Das gefällt mir sehr gut. Er gefällt mir fantastisch am defensiven Ende. Toller Shotblocker, guter Rim Protector, immer mal auch switchbar draußen am Perimeter gegen Wings und einige Guards sogar. Ist ein sehr aktiver Help Defender. Ist jemand, der das auch wirklich persönlich nimmt, um Closer zu kämpfen. Immer wieder auch zu rebounden und dann kann er den Ball selber vortragen. Die Handles habe ich ja gerade schon angesprochen. Also, wir reden hier über einen guten NBA-Spieler nach 30 Spielen. Und das ist wahrscheinlich was, womit viele nicht gerechnet haben. Wir haben uns so schon Gedanken gemacht, ob ein Spieler mit diesem Skillset so hoch gedraftet werden sollte. Und dann natürlich bei so einem Team wie Washington, die jetzt nicht die Besten sind darin, junge Spieler zu entwickeln. Und dann setzt du ihm noch Jonas Valanciunas vor die Nase und fragst dich, Alter, hä? So, was ist der Plan? Dass man nach 30 Spielen sagen kann, Alex Saar ist ein legit guter NBA-Spieler, das konnte man so nicht vorhersehen. Und es sind fantastische Nachrichten für die Washington Wizards. Sein Playmaking habe ich noch nicht angesprochen, also wenn wir jetzt darüber reden, um Short-Roll-Plays zu machen, Kick-Out-Pässe zu machen, Dump-Off-Pässe, da machen ihm jetzt schon wenige Bigs in der gesamten NBA was vor und entsprechend halt auch in dieser gesamten Rookie-Klasse. Also ich bin gespannt, was du zu ihm zu sagen hast, aber Stand heute muss Alex Saar ein Top-3-Rookie-of-the-Year-Kandidat sein und das sind fantastische Aussichten für die Washington Wizards. Oder was sagst du dazu? Bist du nicht ganz so optimistisch, bist du ein bisschen kritischer oder teilst du
Ich bin ein bisschen vorsichtiger, würde ich es wahrscheinlich formulieren. Also ich unterschreibe alles, was du gerade gesagt hast. Vor allem die Passing-Playmaking-Ansätze ist etwas, was mir sehr gut gefallen hat, auch schon am Anfang der Saison, als er einfach scoring-technisch noch ganz, ganz krass im Keller war. Die Effizienz ist besser geworden, sieht halt auf die Saison immer noch ziemlich übel aus, so ehrlich muss man sein. Und als du gerade die letzten 10 Spiele angesprochen hattest, da war jetzt dieses letzte Spiel gegen Houston noch nicht mit drin, nehme ich an, oder?
Nee.
Weil da ist er jetzt halt wieder ziemlich abgestürzt mit 1 von 12 aus dem Feld. Also hat diese wirklich schöne Streak, die er in letzter Zeit hatte, ja, relativ wieder abgestürzt. Deswegen, ich hoffe natürlich, dass es so bleibt. Du hast auch den starken Dezember angesprochen. Du hast, wie gesagt, defensiv ist er, glaube ich, über die meisten Zweifel erhaben. Also defensiv zeigt er super Ansätze bislang mit seiner Beweglichkeit für seine Größe und Länge. Erinnert da viel an Evan Mobley, was halt ein krasses Kompliment ist für einen Rookie Big. Ich würde gerne noch ein bisschen abwarten, ob das jetzt einfach nur ein heißer Monat war und er jetzt zum Beispiel mit diesem Spiel gegen Houston wieder zurück abstürzt ins üble Scoring-Tal oder ob er das halbwegs halten kann, was er jetzt gezeigt hat in den letzten Wochen. Deswegen, ich stimme dir auch insofern zu, dass er absolut in diese Top-3-Diskussion jetzt gerade reingehört. Da würden dir auch die Buchmacher zustimmen. Aktuell hat Zach Edey immer noch die besten Odds auf den Rookie of the Year Award. Und Saar kommt dann aber auf Platz 2 vor dann jemanden wie Yves Missi, Jalen Wells, Stephon Castle, über die wir alle dann gleich noch sprechen werden. Risa Shea kommt auf 6 und wie gesagt, Jared McCain ist hier jetzt leider verletzungsbedingt gar nicht mehr mit drin. Aber ich denke, der Trend zeigt in eine ganz gute Richtung. Und er wird sicherlich in der Rookie of the Year Diskussion am Ende mit drin sein und wahrscheinlich, ich will es nicht zu viel vorwegnehmen, also ich würde ihn wahrscheinlich auf jeden Fall vor Edey sehen, einfach weil ich von Edey bislang noch nicht so begeistert bin. Wer weiß, vielleicht ist er ja sogar mein Number One Kandidat am Ende der Folge, aber das sparen wir uns noch ein bisschen auf. Ansonsten ja, ich war gefühlt einer der größeren Fans von ihm vorm Draft und freut mich natürlich persönlich sehr, dass er in so eine gute Richtung tendiert aktuell. Ich
würde vorschlagen, wollen wir vielleicht die beiden anderen Wizards-Jungs an der Stelle jetzt noch mit erwähnen?
Wie du möchtest.
Da hätten wir zum einen Carlton Carrington, Bob Carrington, der ja an 14 gedraftet wurde, also auch noch am Ende der Lottery. Und dann eben Keyshawn George, der der 24. Pick war, der Tanking-Panzer, also der Panzer im wahrsten Sinne des Wortes, der Tank rollt in Washington. Und zwar ganz, ganz fantastisch. Und das hat natürlich auch damit zu tun, dass sie drei Rookies in der Starting Lineup haben aktuell. Alle drei, also Saar steht bei 27 Minuten pro Abend. Keyshawn George steht bei 25 Minuten pro Abend, ist damit auch noch in den Top 10 unter den Rookies. Und Bob Carrington führt die Rookies an mit, er ist der einzige Neuling, der über 30 Minuten pro Abend spielt. Vielleicht ganz kurz ein paar Worte zu den beiden, die beide, würde ich sagen, positiv überraschen bislang. Also Bob Carrington bringt eine gute Größe und Länge mit für einen Guard, ist zumindest am defensiven Ende jetzt nicht ständig so ein ganz krass gefundenes Fressen, auch wenn er natürlich nicht super ist. Größter Kritikpunkt offensiv, dass er bislang einfach noch zu wenig zum Korb kommt, aber ansonsten in Sachen Shot Creation, auch in Sachen Playmaking, läuft auch ab und zu mal ein Pick and Roll. Das sieht alles schon echt sauber aus. Und Keyshawn George, bislang passt er ganz gut in so eine Art 3-and-D-Rolle, ist ein Shooting Wing, der seinen Dreier prozentual leider nicht so gut trifft mit 24%, der aber die Dinger erstmal fliegen lässt und die, wo Form, finde ich, auch ganz gut aussieht. In der Schweiz geboren, der gute Mann, sehe ich gerade. Das wusste ich nicht. Steht bei 7 Punkten, 4 Rebounds, 2 Assists im Schnitt. Auch hier ähnliche Geschichte wie bei jemandem wie Saar, wie bei Risacher. Scoring-Effizienz aus der Hölle bislang noch mit einem 93er Offensivrating und 44% True Shooting. Das ist natürlich schon übel für einen 6-7 Wing, der sich hauptsächlich auch Pre-Draft durch seine Scoring-Fähigkeiten definieren sollte. Aber auch hier, und ich glaube, das gilt generell für alle drei Wizards-Rookies, die Ansätze und die Flashes sind mir aktuell noch wichtiger als die tatsächlichen Ergebnisse. Und da finde ich es dann schön, dass jemand wie Keyshawn George sogar startet, dass er viele Spiele, viele Minuten sieht, dass er die Freiheit hat, zum Beispiel eben die Dreier fliegen zu lassen. Und dann trifft er sie jetzt halt noch nicht. Mein Gott, Alex Saar ist gleiche. Ich möchte, dass er die Freiheit hat, Würfe zu nehmen, Dinge auszuprobieren. Ich möchte, dass ein Bob Carrington einfach, was willst du denn anders machen als Washington? Du schielst in Richtung Cooper Flagg oder generell in Richtung Draftspitze 2025. Du willst Spiele verlieren. Und wenn du auf dem Weg dorthin, das gilt zum Beispiel auch für jemanden wie Bilal Coulibaly, der Sophomore, du willst ja deine Jungen ausprobieren und denen die Freiheit geben, Fehler zu machen. Und das machen sie bislang noch massig, aber an sich auch, würde ich sagen, positive Überraschungen. Sowohl Bob Carrington als auch Keyshawn George.
Ja, Carrington führt alle Rookies bei den Assists per Game an, was ja eine feine Sache ist. Aber wie du gesagt hast, da sind sehr, sehr viele Minuten in Washington zu vergeben. Sehr, sehr viel Freiräume, Möglichkeiten, sich auszuprobieren, zu experimentieren und vor allem auch die Freiheiten, Fehler zu machen. Davon machen sie noch einige, alle drei. Aber ich denke, das, was die Wizards im Draft gemacht haben, die Strategie, die sie da verfolgt haben und die Strategie, die sie in dieser Saison verfolgen, und zwar tanken und gleichzeitig ihre jungen Spieler maximal gut zu entwickeln, das geht bisher auf. Und deswegen, vielleicht ist ja wirklich dann irgendwann mal Licht am Ende des Tunnels in DC zu erkennen. Lass uns weitermachen.
Lass uns weitermachen.
Mit meinem Rookie of the Year Pick, der, Spoiler, nicht Rookie of the Year werden wird, und zwar Reed Shepard von den Houston Rockets, der vergangene Nacht sein Debüt gegeben hat in der G-League. Das ist also erstmal wahrscheinlich schlechte Nachrichten, aber den Umständen entsprechend gute Nachrichten, denn ich möchte Reed Shepard lieber in der G-League sehen, als die ganze Zeit auf der Bank in Houston, wo es teilweise nicht mal mehr für irgendwelche Garbage-Time-Minuten reicht. In diesem Debüt erzielte der Mann einfach mal 49 Punkte, schnappte sich 5 Rebounds, teilte 6 Assists aus, 3 Steals, 1 Block, 17 von 33 aus dem Feld, 8 von 19 Dreier, traf all seine 4 Freiwürfe. Das kann gerne so weitergehen. Würde mich sehr freuen, da noch die eine oder andere gute G-League-Performance von ihm zu sehen, denn wie gesagt, das ist besser als das, was wir vorher in Houston gesehen haben, wo er in 30 Spielen im Schnitt 11,6 Minuten pro Abend gesehen hat, kein Spiel als Starter, regelmäßig auch gar nicht zum Einsatz kommt, 93er Offensivrating, 41% to Shooting, also in den wenigen Minuten konnte er halt auch seine Chancen nicht nutzen, wo man ihn aber, denke ich, einfach auch in Schutz nehmen muss, denn du kommst da rein in der Garbage Time und dann wird auf einmal von dir verlangt, ja komm, jetzt zeig mal, was du kannst in diesen 4 Minuten, die Ime Udoka dir gibt, wie willst du deinen Rhythmus finden, wie willst du deine Confidence dir irgendwie ranholen, wie soll das funktionieren? Deswegen sehr guter Schritt, wenn man ihn schon nicht spielen lässt, ihn dann jetzt wenigstens in die G-League zu schicken. Meine Meinung zu Shepard hat sich nicht geändert. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ey, boah, vielleicht war ich zu optimistisch. Ich glaube einfach nicht, dass er die Chance bekommt, zu zeigen, was er kann. Wenn er die Chance bekommen würde, würde er zeigen, was er kann. Ich kann zu einem gewissen Teil auch verstehen, warum ein Team wie die Rockets, die so tief sind, so viele gute junge Spieler schon haben und jetzt halt auch in dieser Saison schon angreifen wollen, warum man da sagt, okay, es können halt nicht alle spielen. Aber Bro, ganz ehrlich, also du draftest hier an Position 3 den Spieler, über den die Hälfte aller GMs gesagt haben, das wird der beste Spieler dieses Jahres in 5 Jahren. Und dann ist er nicht Teil deiner Rotation. Das ist halt ein Joke. Deswegen, ich bin sehr enttäuscht von seiner bisherigen Saison, was aber nicht an ihm liegt. Wie sieht's bei dir aus?
Na, ich möchte die Chance nutzen, mir so ein bisschen, das müssen wir selbsternannte Experten und Creator und Journalisten ja auch ab und zu mal tun, ich will mir ein bisschen auf die Schulter klopfen und sagen, das ist im Grunde leider für ihn, also das habe ich mir ja auch nicht gewünscht oder so, aber es ist im Grunde genauso gekommen, wie ich es prophezeit hatte, weswegen ich ihn auch in meinen Rookie of the Year Picks gar nicht erst so richtig mit drin hatte. Ich möchte mir auch nicht zu viel auf die Schulter klopfen, weil bei meinem Rookie of the Year Pick sieht es nicht sonderlich viel besser aus, da kommen wir nachher noch dazu. Es ist leider das, was ich befürchtet hatte, wie du es auch gerade gesagt hast. Die Rotation ist zu voll, die Rockets haben Ansprüche, die nicht so ganz übereinstimmen mit der Timeline, auf der man Reed Shepard gerne hätte. Man muss schon sagen, ich bin voll bei dir, auch die, gerade wenn du einfach nur so für ein paar Garbage-Time-Minuten reingeschmissen wirst, ist es unmöglich, einen Rhythmus zu finden. Gerade für einen Spielertyp wie ihn, der das, glaube ich, braucht. Also wir haben jetzt in diesem G-League-Debüt, wir haben gesehen, wie das aussehen kann, wenn ein Reed Shepard im Rhythmus ist und seine Dreier trifft und attackieren kann. Und das war ja auch genau das, was wir am College bei Kentucky von ihm wieder und wieder gesehen haben. Aber auch wenn er dann mal wirklich ausführlichere Chancen bekommen hat, er hatte jetzt zum Beispiel Ende Dezember 2 Spiele in Charlotte und in New Orleans, wo er jeweils an die 19 Minuten gespielt hat. Da war halt in einem Spiel 1 von 7, in anderem 0 von 8. Selbst wenn er mal richtige, in Anführungszeichen, Chancen bekommen hat, und die waren halt leider nicht allzu viele, muss man ehrlich sagen, konnte er sie so nicht so richtig nutzen. Er hat eine Wurfverteilung, die so einfach nicht nachhaltig ist. Also er kommt fast gar nicht zum Ring, zieht kaum Freiwürfe und ist dann natürlich logischerweise sehr davon abhängig, dass der Dreier und die Midranger fallen. Und das tun sie beide bislang überhaupt nicht in der NBA. Ich bin aber im Großen und Ganzen, muss ich sagen, auf deiner Seite. Ich bin weiterhin auch der Überzeugung, dass Reed Shepard alle Möglichkeiten hat, der beste Spieler dieser Draftklasse zu werden. Ich denke, dass er mit einer anderen Situation, ob das jetzt in Houston ist oder ob das woanders ist, definitiv, also keine Ahnung, wenn du jetzt Shepard austauschen würdest mit Bob Carrington bei den Wizards und er da seine 30 Minuten pro Abend sieht, dann würde er natürlich auch gute Zahlen auflegen, da bin ich mir wirklich sicher. Auch wenn das jetzt, selbst wenn er mal länger auf dem Feld stand, im Großen und Ganzen ziemlich rough aussah bislang. Aber das Draft-Profil, das ihn zu einem Top-Prospect gemacht hat, nicht nur in unseren Augen, sondern in den Augen von vielen, das ist ja immer noch da, die Tools sind immer noch da. Der defensive Motor, die Creation-Ansätze und die Creation-Fähigkeiten auf dem Papier. Beim Dreier mache ich mir auch nicht wirklich Sorgen, dass der langfristig fallen wird. Also ja, was will man groß zu sagen? Ich bin bei dir. Sehr, sehr schade, wie das bislang gelaufen ist. Aber ich würde auch sagen, dass es einfach nicht nur seine Schuld ist, dass er bislang, oder wahrscheinlich sogar wenig seine Schuld ist, dass er bislang so wenige Möglichkeiten kriegt. Und die Rockets wurden jetzt in den Ring geworfen rund um Jimmy Butler. Ihnen wurde zumindest Interesse nachgesagt in Richtung Kevin Durant. Du hast ein Video gemacht, dass sie sich doch einfach Kevin Durant und Devin Booker reinholen sollten. Wenn Shepard in so einem Trade, wenn die Rockets wirklich entscheiden, ob das jetzt dieses Jahr ist oder im Sommer oder nächste Saison, wann auch immer, sich entscheiden, wir holen uns diesen Star X, wir gehen aufs Ganze, wir gehen, setzen alles auf eine Karte. Und wenn dann Shepard einer von denjenigen wäre, die da rausgeschickt werden und in einer Rebuilding-Situation landet oder generell in einer Situation landet, kann ich mir gut vorstellen, dass wir dann auch relativ schnell nicht mehr über einen potenziellen Bust reden, sondern über jemanden, der dann eben sein Potenzial hoffentlich wird ausschöpfen können. Aber aktuell, die Situation in Houston ist rough, leider für ihn. Wollen wir mit Stephon Castle weitermachen?
Sehr, sehr gerne.
An der Seite von Victor Wembanyama bei den San Antonio Spurs, 25 Minuten im Schnitt, 11 Punkte im Schnitt, 2,5 Rebounds, 3,7 Assists, 100er Offensivrating, 48% True Shooting, gleiche Geschichte wie bei so gefühlt allen hier in dieser Top-Region. Scoring-technisch sieht das phasenweise sehr, sehr übel aus. Vor allem, weil er den Dreier mit 26,4% bislang halt einfach gar nicht trifft. Das Volumen gucke ich jetzt gerade noch kurz drauf. Knapp über 7 pro 100. Also auch bei ihm, ich finde es gut, dass er sie wenigstens einigermaßen fliegen lässt. Ist jetzt kein super hohes Volumen, aber es ist auch, er hört nicht auf zu shooten, wenn er sie nicht trifft. Das ist ihm positiv anzukreiden. Und ja, man muss schon sagen, dass er, allein dass er sich in diesem Spurs-Team, die ja wirklich kompetitiv sind und die Ansprüche haben in diesem Jahr, dass er das Vertrauen vom Coaching-Staff hat, dass er 18 Mal bislang sogar in der Starting Five war, dass er, auch wenn er nicht startet, seine, wie gesagt, fast 25 Minuten im Schnitt sieht, diesem Team defensiv was geben kann und offensiv zumindest als Cutter und ab und zu auch mal mit Ball als Driver. Er ist super athletisch. Positive Ansätze, aber auch bei ihm der Dreier und generell die Scoring-Effizienz wird mittel- und langfristig ein absoluter Swing-Skill sein und bleiben. Also wenn er in den nächsten Jahren Teil dieses San Antonio-Kerns bleiben möchte, und San Antonio wird wahrscheinlich von Victor Wembanyama angeführt und gezogen, in den nächsten Jahren immer mehr Schritte nach vorne machen. Wenn er da Teil des Kerns bleiben möchte, dann muss er effizienter scoren. So, das muss man ganz ehrlich so sagen.
Auf jeden Fall, ich finde es gut, dass du das gerade zum Ende angesprochen hast. Scoring und Dreier-Shooting, weil das sind die beiden Sachen, die er nicht kann bisher.
Ja.
Der Rest gefällt mir wirklich gut. Er verteidigt hervorragend. Die Spurs haben generell eine sehr, sehr gute Defense in dieser Saison, was natürlich vor allem mit Victor Wembanyama zu tun hat, aber auch an den ordentlichen Perimeter-Defendern, wird immer mal wieder als Point-of-Attack-Defender eingesetzt, ist ein guter Off-Ball-Chaser, der sich gut um Screens herumjagt, der mit seiner Athletik und mit seinem Körperbau da auch dagegenhalten kann, sehr aktiv ist, gute, schnelle Hände hat, defensiv einen tollen Job macht. Was ich an Stefan Castle so mag und warum ich seine Rookie-Saison bisher sehr gut finde, nicht so gut, dass er in wirklich hier Rookie of the Year Contention bei mir zumindest wirklich drin ist als ernsthafter Kandidat, aber warum ich sie gut finde, ist, weil der Dude sehr, sehr viel richtig macht, was nichts mit eigenem Dreier-Shooting und eigenem Scoring zu tun hat. Er ist jemand, der ein sehr gutes Feel for the Game hat, der genau weiß, wo er sich postieren muss, an beiden Enden des Parketts übrigens, der ein gutes Gespür hat für freie Räume, der den Ball laufen lassen kann. Er ist kein Spieler, der den Flow eines Angriffs stoppt, wenn er an den Ball kommt. Und das ist ein Skill, gerade in dem jungen Alter. Er ist jemand, der den Ball laufen lassen kann, der ein gutes Gespür hat für, passe ich ihn direkt weiter, zu wem passe ich ihn weiter? Attackiere ich erst noch einen Closeout, kicke ich dann raus, spiele ich den Dump-Off-Pass? Wo sind freie Räume? Wo sind freie Mitspieler? Was sind die Winning Plays? Er ist ein guter Cutter. Er ist jemand, der Vorteile erweitern kann, der daraus Kapital schlagen kann. Wenn er jetzt, wie gesagt, nicht unbedingt der Shooter oder der Scorer sein muss in diesem Szenario. Er ist jemand, der zumindest auch ein wenig Creation übernehmen kann mit seinen ordentlichen Handles und der guten Athletik und der ordentlichen Aggressivität, die er immer wieder auch an den Tag legt, wenn ihm schon Vorteile mit auf den Weg gegeben werden. Also Castle ist niemand, dem du den Ball gibst und der dann von null aus in Pick-and-Roll läuft. Aber er ist jemand, der, wenn du ihn erst um irgendwelche Screens herum bewegen lassen kannst, wenn du den Spielzug für ihn läufst, wenn die Defense schon in Bewegung ist, wenn schon irgendwo ein Vortech entstanden ist und er dann an den Ball kommt, der dann richtige Dinge macht. Und richtige Dinge zu machen in der NBA als Rookie nach nicht einmal 40 Spielen ist schwer. Und was ich hier sehe, ist ein junger Spieler, der eine Menge mitbringt von dem, was Winning-Teams wirklich gebrauchen können an beiden Enden des Parketts. So, ob der Wurf kommt oder nicht, ob diese Scoring-Effizienz und das Volumen kommt oder nicht, das sind Fragen für einen anderen Tag und die werden darüber entscheiden, wo sein Ceiling ist und ob man ihn langfristig an der Seite von Wembanyama haben möchte. Wir sehen gerade anhand der Thompson Twins, dass man nicht unbedingt einen Wurf braucht, um viel zu scoren, effizient zu scoren und ein Winning Player zu sein. Du musst nicht unbedingt gut shooten können, um gut scoren zu können. Das muss nicht so zwangsweise sofort eine Ben Simmons Situation sein. Aber wenn du halt sowohl als Scorer als auch als Shooter nicht so optimal gut bist, dann wird's halt schwierig. Worauf ich hinaus möchte, ich glaube, dass es für einen Stefan Castle langfristig immer eine Rolle bei guten Playoff-Teams geben wird. Das ist jetzt schon absehbar. Ob wir hier natürlich langfristig über den Point Guard eines Contenders reden können, über einen primären offensiven Ballhändler, das steht auf einem anderen Blatt. Das sieht man ja jetzt auch schon so ein bisschen. Die Spurs sind sich nicht so richtig sicher, was machen wir? Bringen wir ihn von der Bank? lass von starten. Funktioniert besser, wenn er neben Chris Paul spielt. Funktioniert besser, wenn er nicht neben Chris Paul spielt. Ist er eher ein Lead Guard oder eher so ein Off Guard? Das wird sich noch finden in nächster Zeit. Ich bin auf jeden Fall trotzdem der Meinung, dass er eine gute Saison spielt. Und die Probleme, die er hat, die waren ja auch irgendwo vorhersehbar. Also, dass er jetzt nicht 40% Scharfschütze ist von Downtown, das war abzusehen. Aber er macht vieles sehr, sehr gut. Und ich bin beeindruckt und vorsichtig begeistert von dem, was ich den Großteil des Jahres bisher von ihm gesehen habe.
Das freut mich doch als bekennender Stephon Castle-Fan, schon vor dem Draft gewesen. Und auch die Buchmacher sehen ihn in genau der Range, die du jetzt gerade auch beschrieben hast. Nicht so ganz oben in der Diskussion.
4-7.
Genau, also er ist bei den Orts, ist er gerade auf Platz 5 hinter Edi, Saar, Missy und Jalen Wells. Vor jemandem wie Risashe zum Beispiel.
Ja.
Auch vor Dalton Kennect und Tristan da Silva, da kann man sich vielleicht drüber unterhalten.
Ja.
Aber ich denke, das ist so die Range, in die er auf jeden Fall gehört.
Ja, Stand heute ist das wahrscheinlich auch meine Top 5.
Na dann.
Würde ich mal sagen.
Schwimmst du mal wieder einfach nur mit dem Strom.
Ja, wie immer. Ey, komm, Lakers, LeBron, Bayern München. So ist es. Nein, was hältst du von Ron Holland?
Ich habe keine Ahnung. Ron Holland, er hat eine gewisse Rolle bislang bei den Pistons mit knapp über 15 Minuten von der Bank. Auch bei ihm so ungefähr das, was wir wahrscheinlich erwarten mussten. Also die Baseline, die er hat durch seine Athletik, durch seine Defense, die ist da und die rechtfertigt es auch auf jeden Fall, dass er diese Rolle hat bei einem ja bislang sehr guten Detroit-Team. Aber auch bei ihm und auch da, das ist ein Spielertyp, da haben wir vor dem Draft uns überlegt, ist das jemand, den du an die Seite von Cade Cunningham unbedingt stellen möchtest? 22% Dreierquote. Er finisht relativ effizient von überall sonst und er nimmt nicht allzu viele Dreier, weswegen zum Beispiel sein True-Shooting mit 56% nicht so übel aussieht. Auch ein 104er Offensivrating ist jetzt im Vergleich zu den Jungs, über die wir gerade gesprochen haben und denen, über die wir jetzt weiterhin sprechen werden, ist nicht so unterirdisch. Ich weiß noch nicht so richtig, was ich von ihm halten soll. Wie gesagt, gerade was Defense und Athletik angeht, mit seinen 6'8", mit seinen langen Armen, bringt er bislang schon das, was man sich erhofft hatte. Aber der offensive Fit, erstens konkret an der Seite von Cade und in diesem Detroit-Team, und zweitens generell langfristig in der NBA, weil er dann halt nicht, du hast gerade die Thompson Twins angesprochen, unter anderem natürlich seinen Teamkollege Osar, er ist nicht dieser krasse High-IQ-Überathlet, also er ist athletisch dann schon nochmal eine deutliche Stufe unter zum Beispiel den Thompson Twins.
Wie jeder andere Spieler in der NBA auch.
Ja, stimmt. Er ist überhaupt kein wirklicher Playmaker bislang gewesen, sehr beschränkt am Ball. Also ich glaube, seine langfristige Rolle in der NBA von seinen Ansätzen her müsste dann schon so in Richtung 3&D sein.
3&D, ja, genau, genau.
Wenn halt der 3 dann gar nicht da ist, so wie er das bislang leider nicht ist, dann sieht's halt schon ziemlich schnell dünn aus, was langfristige Aussichten angeht. Deswegen, überrascht bin ich nicht, aber leider halt auch bislang auch nicht positiv überrascht von ihm.
Ron Hollands Jumpshot-Quoten nach Monat sehen folgendermaßen aus. Im Oktober traf er 16,7% seiner Jumper. Im November traf er 20,8% seiner Jumper. Im Dezember traf er 48,1% seiner Jumper. Das war sicherlich in den ersten beiden Monaten, wobei man den Oktober sicherlich nicht als Monat so groß mitzählen kann. Vielleicht ein bisschen weniger, als das langfristig zu erwarten ist. Im Dezember war es vielleicht ein bisschen mehr, als das langfristig zu erwarten ist, aber wenn wir uns seine Stats und Quoten seit dem 1. Dezember angucken, steht er bei 7,4 Punkten pro Abend, bei 59%, Field Goal Percentage bei 41% Dreierquote, bei 79% Freiwürfen, er trifft 67% seiner Versuche direkt am Korb und das alles bei fantastischer Defense. Worauf ich hinaus möchte, ich verstehe die Zweifel, was 3&D Skills angehen, vor allem natürlich wegen dem 3, weil defensiv sieht das wirklich, wirklich, wirklich gut aus, was wir bisher von ihm sehen, sowohl körperlich athletisch, als auch von den Skills her, als auch vom Motor und Einsatz her, ist jemand, der wahnsinnig viel Energie reinbringt und so auch immer wieder auch dieses Team vorantreibt. Die Frage ist halt wirklich, was wird aus seinen Jumpern, was sagt der Dreier langfristig? Ich glaube, das 80% Freiwurfquote jetzt seit 1. Dezember schon mal ein ganz gutes Zeichen sind, aber jetzt halt auch nicht bei ultra vielen Versuchen. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass der 5. Pick zu hoch war. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass Ron Holland eine wichtige Rolle bei einem guten Team langfristig einnehmen kann. Und das ist ja schon mal vielleicht nicht unbedingt das, was du jetzt mit dem fünften Pick willst, aber das ist ja schon mal an sich eine sehr positive Sache. Ich muss übrigens aber auch dazu sagen, ich bin jetzt hier nicht bei jedem Spieler so sehr positiv. Also ich habe ja jetzt bisher über alle eigentlich gut geredet. Das wird sich jetzt noch ändern im Verlauf der Folge. Aber gerade was Castle angeht, was Holland angeht, was Saar angeht, finde ich, kann man sich bisher nicht beschweren. Und ich glaube nicht, dass es da draußen irgendwelche Pistons-Fans gibt, die sagen, ey, Holland, nee, der ist es bisher nicht. Vielleicht guckt man auf Spieler, die später gedraftet wurden und sagt, ey, wenn wir den jetzt noch hätten, wäre noch besser. Aber dass man jetzt sagt, alter, Holland, Katastrophe oder oh, der spielt zu viel oder sehe ich nicht, kann ich mir nicht vorstellen, dass es das gibt. Aber klar, Fragezeichen und Skepsis sind natürlich nach wie vor auch angebracht.
Es kommt ihm halt auch zugute, dass er natürlich eine offensive Rolle sehr am Rande einnimmt in diesem Pistons-Team. Mhm. Also ich glaube auch da, wenn wir ihn jetzt bei einem Tanking-Team sehen würden, in Washington zum Beispiel, dann würde das, glaube ich, sehr schnell noch übler aussehen. Man muss auch sagen, diese Shooting-Zahlen jetzt seit Dezember hatte ich tatsächlich nicht so auf dem Schirm. Das ist natürlich ein super positives Zeichen. Muss aber auch sagen, dass er sein Volumen nochmal runtergeschraubt hat. Also sein Dreiervolumen nimmt 1,3 pro Partie und trifft davon halt 39%. Er wird halt, also er muss es schaffen, dass er als Werfer ernst genommen wird. Das müssen dann keine 40%+ sein, aber es muss halt eine Kombination sein aus am besten natürlich Mitte oder hohe 30er und
ja,
respektables Volumen.
Also Quote ist bei dem Volumen nicht wirklich aussagekräftig, sondern dazu sagen, uns jetzt hier vorgeworfen wird, wir hauen jetzt hier raus, Holland ist ein 40% Dreierwerfer und deswegen hat er irgendwie Gravity. Klar, bei dem Volumen hast du keine Gravity, das Volumen ist da super entscheidend und 0 von 5 im nächsten Spiel und dann sieht die Quote auch wieder anders aus bei diesem geringen Volumen. Was ich damit aber nur highlighten wollte, war, dass der Trend jetzt nicht unbedingt in eine falsche Richtung geht, sagen wir es mal so.
Absolut. Wie sieht's bei Tijan Salloun aus? Der dritte Franzose hier im Bunde.
Da habe ich nicht groß was zu sagen.
Ja, okay.
Da sparen wir mal ein bisschen Zeit.
Ich auch nicht wirklich. Lass uns die Saisonzahlen vielleicht ganz kurz raushauen. Das sieht nämlich sehr, sehr übel aus. 96er Offensivrating, 44% True Shooting, scored eigentlich von nirgendwo, auch nur ansatzweise effizient, 32% Field Goal, 28% Dreier. Nicht so richtig ein super toller Trend zu erkennen, wie das jetzt bei jemandem wie Holland vielleicht noch zu argumentieren wäre. Hat bei den Hornets eine relativ große Rolle mit 19 Minuten pro Abend und reiht sich da so ein bisschen in dieses allgemeine Chaos ein, was die Hornets halt sind, nur nicht wirklich im positiven Sinne. Auch bei ihm, die Tools sind deutlich, die Defense gefällt mir nicht so schlecht, wobei man schon oft das Gefühl hat, also die wenigen Szenen, die ich von ihm gesehen habe, hat man schon oft das Gefühl, dass er noch nicht so richtig weiß, wohin mit sich. Das ist aber, glaube ich, entschuldbar für einen so jungen Mann. Und für einen Rookie generell, weiß ich nicht. Die Zeit wird zeigen, ob sich dieser sechste Pick aus Charlotte-Sicht gelohnt hat. Er hat einen super Frame, er hat eine klasse Länge, bringt das noch nicht so wahnsinnig gut aufs Parkett defensiv, auch wenn da, wie gesagt, die Ansätze nicht schlecht sind. Offensiv, Vollkatastrophe bislang. Wir werden sehen, ob er sich etablieren kann als effektiver NBA-Spieler.
Ja, sieht bisher eher nicht so aus, aber das kann man ja vielleicht nach 35 bis 40 Spielen noch nicht abschließend beantworten, so eine Frage. Da können wir schon mehr sagen zum siebten Pick, zu Donovan Clingan von den Portland Trail Blazers.
Wie sehen deine Gedanken zu ihm aus? 5 Punkte, 6 Rebounds in 16 Minuten knapp. Ja. Ich hatte ja, ich weiß nicht, ob das in der Headline oder irgendwie in irgendeinem Contest hatte ich ja seine Blockstreak angesprochen zu Beginn der Karriere. Die ist inzwischen gerissen. Also er hatte ein paar Spiele ohne Block mit drin. Trotzdem 1,5 Blocks in diesen knapp 16 Minuten per 36 sind das 3,5. Also ich glaube, so dieser Rim Protection Aspekt seines Spiels kann man jetzt schon resümieren, dass der sich rüber gerettet hat vom College in die NBA. Da zeigt er zum Teil sehr, sehr gute Ansätze direkt am Ring. Wie sind deine Gedanken zu ihm? Was ist dein Eindruck bislang von Clingan bei den Blazers?
Ich würde ihn gerne mehr sehen.
Ja.
Also er spielt halt nur 16 Minuten pro Abend, nur 7 Spiele als Starter. Die Blazers sind nicht unbedingt bekannt dafür, das beste Player Development Program der gesamten NBA zu haben. Scoot Henderson und andere Spieler auch noch. Würde mir wünschen, dass er eine größere Chance, eine größere Rolle bekommt, denn wenn er spielt, dann macht er seine Rolle sehr, sehr gut, ein 4,2er on-off. Und das, obwohl er den Großteil von der Bank kommt, was sich gerade durch die Defense erklären lässt, ist jetzt schon einer der besseren Shotblocker in der NBA, weil er zum einen den Körper mitbringt, die Wingspan, die Größe, auch die Athletik, was es dafür braucht. Zum anderen aber auch Sachen wie Instinkte und Timing und Körperkontrolle. Das sieht schon alles sehr, sehr gut aus. Am defensiven Ende bleibt die Frage, wie playoff-tauglich das langfristig sein wird. Aber das ist eine Frage, da müssen sich die Blazers noch lange keine Gedanken drum machen. Das ist eigentlich auch ganz angenehm. Du musst dir gar nicht vorstellen, wie playoff-tauglich die Spieler sind, wenn das für dich eh kein Szenario ist, was innerhalb der nächsten 5 Jahre mal interessant wird. Das kann vielleicht auch nicht schaden, weil diese ganzen Diskussionen immer, wird der in Playoffs vom Parkett gespielt, bla bla bla. Da gehen die Blazers einfach ganz, ganz unbeschwert rein. Die müssen sich da gar keinen Kopf drüber zerbrechen. Nein, Spaß beiseite. Das ist natürlich die Frage, wie viel Liner-Flexibilität, Coverage-Flexibilität er dir geben kann, wie das auch draußen aussieht langfristig in anderen Coverages als der guten alten Drop-Defense. Aber im Großen und Ganzen, dass wir hier jetzt schon über so einen guten Defender reden nach so kurzer Zeit, ist ein gutes Szenario. Ja, offensiv gibt er dir halt nicht viel mehr als Rim-Running, Lob-Catching, Big-Man-Stuff, Arbeit an den Brettern, Lobs finishen,
er hat einen schönen Touch, verwerten. So aus dieser Floater-Range, so
dieser ab und zu mal Hooks und so. Genau, ab und zu, aber in Richtung Midrange-Wurf, einem 2-3 auf 100 Possessions bei 28%, das ist nicht wirklich da. Generell auch so als Passspieler sehr roh noch, handelmäßig sehr roh, da ist auch kein Post-Up-Game so richtig da oder aus Mismatches Kapital schlagen. Also da muss noch was kommen, aber hey, wir reden hier über einen 20-Jährigen immer noch, der, selbst wenn er so bleibt als guter Shotblocker und guter Rimrunning, Lobcatching, Big Man, das hat JaVale McGee 3 NBA-Titel gewonnen und jede Menge Geld. So, es gibt auch in der modernen NBA einen Platz für solche Spielertypen, selbst wenn der Wurf nicht kommt und das Passing mau ist. Gibt es auf jeden Fall eine Rolle für solche Spieler und die Blazers sind besser, wenn er spielt. Und das ist ein gutes Zeichen, oder?
Auf jeden Fall. Also offensiv gefällt er mir mehr als solide bislang. Ich finde, man merkt, dass er bei UConn unter Dan Hurley in einem NBA-ähnlichen System schon gespielt hat. Er wird auch bei den Blazers
Dan
jetzt.
Dan Hurley. Klingelt da was? Dan Hurley. UConn. Nee, alles gut.
Ja, war jetzt auch nicht so prominent, dass er irgendwie jetzt bei irgendwelchen NBA-Teams im Gespräch gewesen wäre oder so. Nee. So hoch war es dann nicht. Aber ich finde, man merkt, dass Cliggan sich schon von Beginn an relativ wohl fühlt in der Rolle, auch mal so als Playmaking-Hub in Anführungszeichen, natürlich nicht auf irgendwelchen filigranen Niveaus, aber dass er sich in Handoff-Situationen wohlfühlt, dass er weiß, wie und wo Screens zu setzen sind. Natürlich ein guter Screener, allein schon wegen seiner Masse und aber auch eine ganz gute Technik, die er mitbringt. Du hast gerade gesagt, die Blazers müssen sich keine Sorgen machen um Playoff-Tauglichkeit. Ich finde, sie sollten sich Sorgen machen um, warum ist er der Center bei uns in der Rotation mit den drittmeisten Minuten. Robert Williams steht jetzt, seit er sein Saisondebüt gemacht hat, in 11 Spielen bei 16,5 im Schnitt. DeAndre Ayton sieht mehr als 30. Ich hoffe, dass das vor allem dazu dient, Ayton jetzt bis zur Deadline noch ein bisschen ins Schaufenster zu stellen. Wer weiß, ob sich da ein Trade findet. Ich denke, Williams sollte man auf jeden Fall wegtraden, wenn sich da irgendein Team Gedanken macht. Also ich habe schon die Hoffnung, dass sich die Minuten von Klingen steigern werden im Laufe der Saison. Weil sonst, du hast gerade gesagt, die Blazers nicht gerade bekannt dafür, Player Development zu betreiben. Das wäre einfach sehr, sehr schade, weil die Ansätze, die er bislang gezeigt hat, sind, also sie rechtfertigen auf jeden Fall weitere Chancen, größere Chancen. Was man über Rob Dillingham vielleicht nicht ganz so behaupten kann oder eben doch. Was ist jetzt da die Henne- und Ei-Frage? Bislang nur 15 Spiele absolviert. In diesen 15 Spielen stramme 8,5 Minuten pro Partie. Spielt also bislang bei den Timberwolves noch fast gar keine Rolle. Liegt das an ihm oder liegt das an den Minnesota Trainern und Verantwortlichen, was glaubst du?
8-mal nicht zum Einsatz gekommen, hintereinander jetzt, in den letzten 8 Spielen. Gute Frage, Henne-Ei-Ding, ja, schwierig. Ich glaube, dass das zu 60% mit den Timberwolves zu tun hat und zu 40% mit ihm, wenn die Mathematik da aufgeht. Die Wolves haben den schlechten Saisonstart erwischt. Sie laufen den Erwartungen hinterher. Sie strugglen maßgeblich am offensiven Ende. Das wird dazu beigetragen haben, dass Chris Finch hier nicht wirklich experimentierfreudig unterwegs ist, sondern auf Routine setzt, darauf setzt, was er weiß, was funktioniert, auf die Spieler, die er bereits kennt. Er ist jemand, der trotz all diesem Drama jetzt auch an der Starting Lineup nichts geändert hat oder sonst irgendwie. Also er ist wirklich jemand, der hier sagt, ey, wir waren letzte Saison gut, wir setzen auf Kontinuität, das bleibt erstmal alles so, wie es ist. Und in diese Denkweise passt natürlich auch rein, dass man jetzt einem Rookie, der eklatante Schwächen hat in verschiedenen Bereichen, dann nicht die Chancen gibt, die man ihm vielleicht geben würde, wenn man hier wieder alle Erwartungen übertrifft und wunderbaren Basketball spielt. Ja, ich verstehe nicht, warum man vielleicht hochgetradet hat für ihn, wenn man ihn dann nicht so wirklich spielen lässt. Das ist dann aber eine andere Sache. Vielleicht sind da auch Front Office, Ownership und Coaching Staff da in der Hinsicht nicht so hundertprozentig auf einer Wellenlänge. Das soll ja auch schon mal vorgekommen sein. Auf der anderen Seite die 40%, die vielleicht an ihm liegen. Er ist kein guter Verteidiger. Er
das ist noch sehr, sehr nett formuliert.
Er hat einen Körper, der nicht NBA-ready schreit. Er ist jemand, der jetzt auch nicht unbedingt dafür bekannt ist, gerne den Ball abzuspielen. Der ja zwar ein ordentlicher Werfer ist, aber jetzt auch innerhalb der Dreierlinie Probleme hat. Und dass die Timberwolves sagen, ey, wir wollen den Ball gerne in Conleys Händen, in Edwards Händen natürlich, vor allem in Randalls Händen und nicht in den Händen von Rob Dillingham, der, wenn er dann reinkommt, aber denkt, dass der Ball genau dorthin gehört, nämlich in seine Hände. Das ist auch schon irgendwo nachvollziehbar, dass Chris Finch sich das anguckt und sagt, nee, also bei aller Liebe, wir haben hier einen Job zu erledigen, wir wollen in die Playoffs, wir wollen an unseren Erfolg anknüpfen. Das passt halt einfach noch nicht. Aber auch hier, ich weiß nicht, wann man dann die Reißleine vielleicht ziehen muss und sagen muss, ey, komm, G-League, und dann nimm deine 35 bis 40 Versuche pro Abend, average 30, und dann sehen wir uns nächstes Jahr vielleicht wieder. Aber das ist jetzt halt auch für seine Entwicklung nicht wirklich gewinnbringend, denke ich mal, ihn da jetzt auf der Bank schmoren zu lassen und wenn überhaupt in der Garbage-Time einzusetzen. Und es ist ja auch nicht so, dass die Situation der Timberwolves sich jetzt in Kürze ändert. Die werden die ganze Saison noch den Erwartungen hinterherlaufen und die ganze Saison um jeden Platz in der Tabelle kämpfen, um jeden Sieg kämpfen müssen. Also ich sehe kein Szenario, außer dass sich vielleicht Anthony Edwards verletzt für den Rest der Saison, wo man sagt, ey, Rob Dillingham, jetzt ist deine Time to shine. Warum soll sich denn das jetzt ändern? Deswegen ab in die G-League mit ihm und dann weiterentwickeln, Muskelmasse draufpacken, defensive Raps, Rhythmus finden, Confidence wiederfinden und dann sieht man sich vielleicht nächstes Jahr wieder, oder?
Ja, da frage ich mich aber rückblickend auch. Also ich fand diesen Draft-Day-Trade ja schon, als er so weit war, katastrophal für die Timberwolves. Ich habe das überhaupt nicht verstehen können, dass man da noch einen künftigen First-Round-Pick und einen Swap abgegeben hat für 2030 und 31. Weil das, was wir jetzt gerade von Dillingham sehen, so klar, es gab Leute, die waren optimistischer, was ihn angeht. Unter anderem auch du, beziehungsweise optimistischer, was seine Rolle in Minnesota angeht. Und das hat schon auch seine Berechtigung gehabt in meinen Augen. Aber ich finde, vor allem was die Defense angeht, und offensiv muss man ja sagen, sieht er jetzt nicht unterirdisch aus. Also auf 36 Minuten normiert, 16 Punkte, 7 Assists, trifft 43% seiner Dreier. Gut, 4,5 Turnover, nicht glorreich, aber in den Minuten, die er sieht, ist es ja offensiv schon so ungefähr das, was man sich wahrscheinlich gedacht hat, was man gerne gehabt hätte von ihm. Die desolate Defense war absehbar. Die ausbaufähige Wurfauswahl war absehbar, die Turnover-Anfälligkeit, auch eben wegen seiner physischen Voraussetzungen. Ich frage mich halt, was hat man sich denn erhofft und warum hat man einen First-Round-Pick und einen First-Round-Swap dafür abgegeben? Also Stand jetzt sieht das absolut nicht gut aus für die Timberwolves.
Wahrscheinlich halt sekundäre Perimeter-Creation, ja. Einen weiteren Perimeter-Ballhändler langfristig. Passt halt dann wahrscheinlich nicht zu der Towns-Trade-Sache. Also, wenn man Towns nicht getradet hätte, wäre vielleicht die Situation jetzt auch nochmal eine andere. Und dann wird es vielleicht eine Rolle für ihn geben, weil die Offense nicht so strugglen würde und die Defense nicht so strugglen würde und man nicht so ein Randall-Problem hätte. Dann wäre vielleicht hier irgendwo Platz. Das darf man auch nicht vergessen. Man hat ihn reingeholt zu einem Zeitpunkt, da hatte man einen Towns. Towns hat man gemacht zu zwei Spielern, die viele, viele Minuten bekommen. Das sind vielleicht Minuten, die man irgendwo für Dillingham gesehen hatte mal. Auf der anderen Seite, Towns hat keinen Trade gefordert. Man hat Towns freiwillig getradet. Ist man erst auf die Idee gekommen, Towns freiwillig zu traden nach dem Draft? Womöglich, keine Ahnung. Aber der Towns-Trade und der Dillingham-Move stehen für mich in einem Gegensatz und machen so schon keinen Sinn. Beide wahrscheinlich für sich. Aber beide zusammen erst recht nicht. Weiß nicht, ob das irgendwo Sinn macht, dass man jetzt, weiß nicht, über 60 Minuten pro Spiel an Randall und DiVincenzo gibt. Towns hat davor 35 gehabt oder so, 30 bis 35. Das sind vielleicht Minuten, die irgendwann, irgendwo, irgendwie mal in Richtung Dillingham vielleicht eingeplant worden sind, woraus ja jetzt nichts ist. Deswegen ungünstig. Aber alles, was die Wolves gerade machen, ist irgendwie ungünstig.
So ist es. Mit Blick auf die Uhr, ich glaube, wir müssen ein bisschen aufs Gaspedal drücken, weil wir ja gerade auch so Richtung Ende der Lottery, beziehungsweise kurz nach der Lottery, haben wir ja so den ein oder anderen Namen, über den wir dann gerne auch noch ausführlicher sprechen wollen. Deswegen lass uns hier diese weiteren Lottery-Namen vielleicht ein bisschen schneller durchgehen.
Ich glaube, nach Zach Edey können wir, glaube ich, die vier restlichen, die wir noch besprechen müssen, was Lottery angeht, von 10 bis 13, da können wir es bei allen super kurz machen.
Ja, dann lass uns doch jetzt vielleicht ganz kurz machen, bevor wir zu Edey kommen. Nikola Topic, verletzt, wird gar nicht spielen dieses Jahr. Mhm. Matas Buzelis, das ist der, den ich vorher angeteasert hatte, das war mein Rookie of the Year Pick, spielt bislang noch fast gar keine Rolle in Chicago, was ich sehr, sehr schade finde. Das wird sich hoffentlich ändern, wenn die Bulls dann weitere Trades vollziehen, je nachdem, Richtung Zach LaVine, Richtung Vucevic, wer weiß. Devin Carter, fast gar keine Eindrücke von ihm bekommen bislang, war verletzt zu Beginn der Saison, kam jetzt zurück, hat 3 Spiele absolviert. Also auch da sollten wir uns, glaube ich, noch nicht anmaßen, irgendwie eine Meinung haben zu können. Und dann haben wir noch Cody Williams. Ein Tank Commander vor dem Herren, zusammen mit seinen Utah-Rookie-Kollegen Isaiah Collier. Cody Williams ist bei knapp unter 20 Minuten pro Abend. Kyle Filipowski hat eine große Rolle. Die Sophomores Keyonte George und Johnny Juzang, die da allesamt schön die Niederlagen reinrasseln. Cody Williams steht bei 39% True Shooting und einem 89er Offensivrating. Hast du irgendwie Worte zu einem der vier Namen, die ich jetzt gerade runtergerattert habe?
Nope. Ich freue mich jetzt mehr zu sehen von Devin Carter. Ich glaube, seine ersten beiden Spiele, die auch die Kings beide gewonnen haben, haben Hoffnung gemacht und ich glaube, dass er mal das Potenzial hat, auch zu den besseren Spielern dieser Klasse zu gehören und auch seinen Platz findet bei einem Team wie Sacramento. Mhm. Aber das, da müssen wir einfach noch abwarten. Das lässt sich jetzt nach 2 Spielen noch nicht wirklich sagen. Und zu den anderen gibt's auch einfach nicht viel zu sagen. Dafür gibt's zu viele andere interessante Spieler, die danach noch kommen und vor allem einen, der jetzt davor noch ausgewählt wurde in Zach Edey, der auch in meiner Top 3 drin ist, was das Rookie of the Year Rennen angeht. So viel kann ich schon mal vorwegnehmen.
Ja, dann leg doch gerne los mit deinen Gedanken zu ihm. Ich denke, bei mir, ich habe es jetzt noch nicht mich hundertprozentig festgelegt. Ich mache das dann nachher so ein bisschen aus dem Bauch raus. Aber ich denke, in der Top 3 wird er auch landen. Und er ist, wie gesagt, vorhin bei den Buchmachern weiterhin durch die Bank weg. Aktuell der Favorit, seit Jared McCain da leider aus diesem Rennen rausgefallen ist.
11 Punkte, 8 Rebounds, 1 Assist, 1 Steal, 1 Block pro Abend in knapp 22 Minuten, 16 Spiele als Starter, 7-mal kam er von der Bank, 119er O-Rating und 63% True Shooting. Er ist nicht ganz unschuldig an dem fantastischen Saisonstart der Memphis Grizzlies. Wir hatten's in einer unserer letzten Folgen auch besprochen. Die Grizzlies haben eine sehr revolutionäre, moderne Offensive, in die Zach Edey wunderbar reinpasst mit dem, was er mitbringt. Ist ein fantastischer Screener, hat ein gutes Gespür für freie Räume, für Cuts, so vom Korb weg, aus einem der Dunkerspots raus, so vielleicht auf Höhe Freiwurflinie, immer wieder ein gutes Gespür, dafür bewegt sich dann raus, verbindet das dann mit einem klasse Touch aus dieser Florida-Region, sowohl wenn es so um Floater, Runner, Push-Shots oder auch Hook-Shots mit dem Rücken zum Korb geht, beidhändig, sieht das wunderbar aus. Auch hier viel Lob-Catching, Rim-Running, an den offensiven Brettern arbeiten und dann Putback, Dunks machen. Und ja, diese Grizzlies-Offense, auf die wir jetzt natürlich nicht nochmal eingehen wollen, so detailliert, besteht daraus, dass wir intelligente Spieler haben, die wissen, wie sie sich bewegen, wo freie Räume sind, die an einem Strang ziehen. Und Zach Edey fügt sich da wunderbar rein, harmoniert auch mit Jaren Jackson Jr., was jetzt auch keine Selbstverständlichkeit ist für einen Rookie-Center, wenn das Team schon so einen guten Big Man auch hat. Und defensiv sind die Grizzlies ebenfalls hervorragend. Und auch da hat er seinen Anteil als Anker in der Mitte, als Drop-Big-Man, als guter Shotblocker, als Big-Body, als Präsenz in Korbnähe. Zach Edey macht alles, was wir uns erhofft haben von ihm, halt sehr gut. Zach ist jetzt nicht so, dass wir irgendwas von Zach Edey sehen, wo wir vorher sagen, Alter, nie im Leben hätte ich damit gerechnet, dass er das kann. Aber alles, was man gesagt hat, ey, das kann er gut, das sind seine Stärken, all das macht er halt hervorragend. Alle prognostizierten Stärken sind halt legit Stärken auf dem NBA-Niveau bei einem Top-Team. Und das ist schon ziemlich beeindruckend. Und deswegen ist er bei mir in der Top 3 drin. Auch hier, man muss wieder gucken, wie playoff-tauglich ist es langfristig. Er ist nun mal ein Drop-Big-Man. Wir werden ihn nicht rausswitchen sehen an jemanden wie Damian Lillard oder Steph Curry oder, keine Ahnung, Tyrese Maxey oder wen auch immer. Das wird eher die Seltenheit sein. Und offensiv ist er natürlich jetzt auch ohne den Wurf dann irgendwo langfristig als Creator limitiert, aber dafür sind die Grizzlies auch einfach zu gut aufgestellt, als dass sie ihn überhaupt brauchen in dieser Rolle. Deswegen, ey, die Grizzlies sind kritisiert worden für diesen Pick, in der Top 10 so einen Spieler zu holen, der ja jetzt nicht unbedingt moderner Big Man schreit, aber statt heute, goldrichtige Entscheidung.
Ja, da würde ich mitgehen. Ich weiß nicht, ob ich ganz so begeistert bin von seiner Rim Protection bislang. Also er hat eine 2,6er Block Percentage, was sehr stabil ist, also 79. Prozental laut Clean in the Glass unter den Bigs. Ich habe nur bislang das Gefühl, das kann ich jetzt statistisch nicht so wirklich belegen. Ja doch, kann ich vielleicht belegen. Ich guck mal kurz nebenher noch, aber ich habe das Gefühl, dass gegnerische Teams nicht so wirklich zurückschrecken auf dem Weg in Richtung Korb, wenn er auf dem Feld steht und wenn er die Zone bewacht. Ich weiß nicht, da hätte ich mir vielleicht so einen kleinen Tick mehr erhofft. Ich gucke jetzt gerade mal die Defense Frequency, also in den Lineups mit ihm auf dem Feld, und die sind natürlich, also da ist er ausschließlich auf der 5, zugegen lassen die Grizzlies 32,5% der Abschlüsse am Ring zu, was natürlich auch hauptsächlich, also was generell an dem defensiven Scheme hängt, was aber das 42. Prozental ist unter diesen Lineups. Aber ich möchte ihn da auch nicht allzu sehr kritisieren. Ich unterschreibe alles, was du gerade gesagt hast, dafür, dass die Grizzlies so eine High-Tempo und so eine Offensivsystem, über das wir ja ausführlich gesprochen haben vor 2 Wochen, allein, dass er da auf dem Feld stehen kann in den Minuten, in denen das tut, mit seinen Ausmaßen und mit seiner Beweglichkeit, das muss man ihm auf jeden Fall positiv ankreiden. Der gehört jetzt schon zu den besten Offensiv-Reboundern der gesamten NBA, was natürlich den Grizzlies offensiv auch total weiterhilft, mit einer, da will ich jetzt auch noch kurz die Quote raushauen, 15% Offensiv-Rebounding-Quote. Das ist selbst unter den Bigs das 95. Prozental. Also es gibt Dinge, bei denen er sich super gut einbringt, und aber natürlich weiterhin langfristige Fragezeichen, gerade Richtung Playoffs. Das hast du gerade schön skizziert.
Yes. Damit haben wir die Lottery durch.
Yes.
Machen wir weiter mit dem 16. Pick, hätte ich gesagt, oder?
Möchtest du ein paar Worte zu Khalil Ware verlieren?
Nicht unbedingt.
Nee, ich auch nicht so wirklich. Dann lass uns gerne mit Jarrett McCain weitermachen. Auch da brauchen wir, glaube ich, gar nicht so sehr in die Tiefe gehen, weil wir ja in unserem ersten Awards-Update auch schon relativ ausführlich über ihn gesprochen hatten. Weiß ich jetzt nur nicht mehr auswendig. War das eine Supporter-Folge oder war das hier im öffentlichen Feed?
Das weiß ich nicht mehr. Aber Supporter ist ein gutes Stichwort. Vielleicht an der Stelle nochmal ganz kurz der Hinweis: Es gibt Supporterfolgen hier. Wir haben erst vor wenigen Tagen einen aufgenommen, wo wir unsere Gedanken zum Jimmy Butler Drama so ein bisschen eingeordnet und diskutiert haben. Die ist für jegliche Supporter hörbar. Also wer Bock hat, den Podcast noch ein wenig extra zu unterstützen, unsere Arbeit zu unterstützen, ein bisschen mitzuhelfen, dass es dieses Projekt auch noch lange gibt und sich gleichzeitig auch noch Bonus-Content sichert, je nach Stufe, gibt's monatliche Extra-Folgen, basically jede Woche für die eine oder andere höhere Stufe. Gibt's dann noch das ein oder andere weitere extra. Checkt das gerne mal aus. Wir haben euch natürlich auch unser Patreon in die Folgenbeschreibung gepackt. Mittlerweile sind eine ganze Menge Leute schon am Start, wofür wir unendlich dankbar sind. Und wir freuen uns natürlich über jeden Einzelnen, der sagt, ey komm, die 3 Euro im Monat habe ich auch noch, um die Jungs und ihre Arbeit hier Woche für Woche noch ein wenig extra zu unterstützen. Da freuen wir uns und sind dankbar über jeden Einzelnen. Wie gesagt, Link unten in der Folgenbeschreibung. Checkt das gerne mal aus.
Unbedingt, unbedingt. Wie gesagt, über Jarrett McCain haben wir entweder im Supporter-Feed oder hier öffentlich, wissen wir jetzt gerade nicht mehr so genau, ausführlich gesprochen gehabt, natürlich über seine krasse Hot-Streak und über seine sehr, sehr schöne Geschichte, die er da fabriziert hat mit Superleistungen in Philadelphia. Jetzt haben wir ihn aber seit einem Monat schon nicht mehr gesehen und werden ihn aller Voraussicht nach auch gar nicht mehr sehen in dieser Saison, was natürlich sehr schade ist. Führt die Rookies an mit 15,3 Punkten und Also wenn du möchtest, fass gerne nochmal ganz kurz zusammen, was ihn in diesen 23 Spielen so stark gemacht hat. Aber wie gesagt, im Zweifel, wir werden ihn jetzt leider nicht mehr sehen. Er ist kein Thema mehr für das Rookie of the Year Rennen und wir haben auch schon über ihn gesprochen an dieser Stelle. Also ich glaube, da können wir uns auch wahrscheinlich kurz fassen.
Ja, Jerry McCain ist der eine Spieler aus dieser Draft-Klasse, den man sich angeschaut hat und gesagt hat, okay, hier ist klares Franchise-Spieler-Potenzial zu erkennen, ist ein genialer offensiver Spieler am Ball, abseits des Balles, als Shooter, als Dribbler, als Finisher am Korb, spielt Basketball auf die richtige Art und Weise, versteht Defenses, versteht Defender, versteht, wie er sie manipuliert, macht all die richtigen Dinge, Movement-Shooting, Pull-Up-Shooting, Spot-Up-Shooting, harmoniert mit den Kollegen und deswegen habe ich es von Anfang an gesagt gehabt, die Sixers haben einen Katastrophensaisonstart hingelegt und das hat Sixers-Fans nicht gefallen, aber was ich nach den ersten 10 Spielen und nach den ersten 15 Spielen immer gesagt habe, war, ihr habt hier wahrscheinlich eine tragende Säule dieser Organisation im nächsten Jahrzehnt an Position 16 gedraftet, mal drauf geschissen auf diesen miesen Saisonstart jetzt. So, habt das größere Ganze, das Bigger Picture im Sinn und freut euch, dass ihr für die Ära nach Embiid und jetzt auch noch für die Embiid-Ära jemanden habt, der Teil des Starting Backcourts sein kann, und zwar langfristig. Maxey und McCain zusammen an seiner Seite. Und was halt McCain wirklich so aussieht, ist, der kann eine Offensive laufen, passen, zum Korb kommen, werfen, kann gleichzeitig aber auch neben einem Maxey spielen als Off-Ball-Guard, er kann neben einem Embiid spielen, wenn der im Post agiert oder was auch immer, egal was du von ihm brauchst, kriegst du von ihm. Hardest worker in the room, dieses ganze TikTok-Zeug, das kommt obendrauf, das macht er nicht in der Zeit, wo er eigentlich im Gym sein sollte, sondern das ist extra obendrauf noch. Das Vloggen ist extra obendrauf, ist jemand, der eine unheimlich nice Energie reinbringt, eine tolle Ausstrahlung hat, für gute Vibes sorgt, neben dem auch Spieler gerne spielen. Und dieser Mix zwischen, der hat einfach die Zeit seines Lebens gerade und lebt den Traum von Millionen Kids, aber das gleichzeitig mit einer Professionalität und einer Zielstrebigkeit und einer Besessenheit auch, das ist sehr, sehr selten. Und da haben die Sixers hier an Position 16, was man sich überlegen muss, einen absoluten Glücksgriff gefunden. Und dass keine der anderen 15 Teams McCain genommen hat, ist ein riesen, riesen Glück für die Sixers. Und egal, was diese Saison passiert, sie haben halt einfach Jack McCain geholt. Und das ist das Einzige, was diese Saison irgendwie wichtig ist für die Sixers. So komisch, wie das klingt, weil man ist im Win-Now-Modus. Aber egal, was diese Saison sportlich passiert, das ist die Saison, in der man Jerick McCain gedraftet hat. Ich glaube, dass er so gut ist. Und deswegen natürlich umso trauriger, dass seine Saison so schnell dann auch wieder beendet war, weil wenn er diese, gut, du hast gesagt, die 65-Spiele-Marke gibt es nicht in dem Sinne, aber wenn er mehr Spiele gemacht hätte, dann wäre der Rookie of the Year-Titel auch, ich denke, mehr oder weniger unanimous auch dann an ihn gegangen.
Definitiv. Jemand, über den wir gesprochen hatten, der ihm diesen Titel vielleicht hätte streitig machen können, ist Dalton Knecht, der nächste Pick an 17, den sich die Lakers gesichert haben. Da war ja der Hype riesig und ich überlasse jetzt natürlich auch dir das Wort gleich, unter anderem eben nach seiner 37-Punkte-Explosion, in der er 9 Dreier gemacht hat gegen Utah, das war am 19.11. Das liegt jetzt schon wieder ein ganz schönes Weilchen zurück, wahrscheinlich auch in der Empfindung eines Lakers-Fans. Er hat jetzt zum Beispiel seit Beginn des Dezembers in 17 Spielen nur 20% seiner Dreier getroffen, 7 Punkte gemacht. Also diese Knecht-Euphorie ist auf jeden Fall sehr abgeflacht. Wie stehst du aktuell zu deinem Dalton, dem Rookie deiner Lakers?
Schwierig. Er hat immer mal wieder auch gute Spiele, wie jetzt heute Nacht gegen Dallas, wo 5 seiner 8 Versuche ihren Weg ins Ziel fanden und er 13 Punkte machte. Dann hast du aber auch Spiele, wo er 17 Minuten gegen die Rockets spielt und 0 Punkte dabei hat. Ist halt immer schwierig bei Spielern, die diesen einen Skill haben, und zwar den Wurf. Gerade bei Rookies, die noch nicht so viel anderes können. Wenn der Wurf halt nicht fällt, dann kommt halt nicht viel. Und Knett ist halt auch niemand, der am defensiven Ende groß hilft. Das ist eher noch eine Schwäche von ihm. Ist jetzt nicht grauenhaft, wird jetzt nicht ununterbrochen gejagt. Aber er ist jetzt auch alles andere als ein Plus-Defender, Stand heute. Und langfristig, ja, was so ein bisschen meine Euphorie damals schon getrübt hat, als er dann wirklich auch mal in den Schlagzeilen war. Ich glaube, irgendeiner im deutschen Twitter-Raum oder generell auf Twitter hat es irgendwie so geschrieben, was unterscheidet eigentlich Dalton Kennett von Duncan Robinson?
Mhm.
Und das war dann so, ja, shit, stimmt. So habe ich das noch nicht gedacht. Ja, schwierig. Und Duncan Robinson ist ja auch jemand, der in den Playoffs immer Probleme hatte, überhaupt auf dem Parkett zu stehen. Deswegen, der Wurf muss fallen, dass er die Minuten, die er auf dem Parkett steht, auch rechtfertigt und dem Team hilft. Und das tut er phasenweise besser, phasenweise schlechter. Ich glaube, er kann sich in der Rotation der Lakers langfristig festsetzen. Ich denke, an 17 kannst du nicht viel besser draften. Aber um das gleichzeitig auch zu relativieren, er hat nichts mit dem Rookie of the Year Rennen zu tun. Er hat auch nichts mit der Top 5 im Rookie of the Year Rennen zu tun. Das sollte man trotz berühmt-berüchtigter Lakers-Fanbrille schon so klipp und klar auch sagen.
Alles klar, freut mich, dass du und dass die Lakers-Community da so ehrlich mit euch seid. An 18 haben sich die Orlando Magic Tristan da Silva gesichert, der jetzt natürlich gerade in den letzten Wochen in Abwesenheit von Paolo und jetzt dann eben auch in Abwesenheit von Franz Wagner immer mehr in den Fokus gerückt ist, seine Rolle etwas größer geworden ist. Und ich glaube, da spreche ich auch für dich, wenn ich sage, ich bin großer Fan von dem, was der junge Mann da bislang fabriziert in seiner Rookie-Saison, oder?
Mhm. Auch er hat einen holprigen Saisonstart erwischt. Ich war super optimistisch. Ich hab vor der Saison getippt, dass er, ich glaube, ich hatte nicht Rookie of the Year gesagt, ich hatte Shepard, genau. Ich hatte ihn in meiner Top 3 und ich glaube, ich hatte Tristan da Silva auf Platz 2. Und das sah nach den ersten 10 Spielen nicht wirklich gut aus. Der Gedanke war, 23, NBA ready, winning player, defensiv gut, macht offensiv super viel, super gut und kann halt direkt jetzt diesem Team helfen. Das ist halt sein großer Vorteil. Und das war am Anfang ein bisschen schwierig, aber jetzt im Laufe der Zeit hat man zum einen gemerkt, dass er einfach sich gewöhnt. Das ist einfach, glaube ich, super wichtig bei allen Rookies. Die wenigsten sind wie McCain von Tag 1 und dominieren in der Summer League und dann Preseason und dann halt auch direkt in der NBA. Wie oft kann man das schon sagen? So, es ist ein Prozess, man muss sich gewöhnen an die Abläufe, auch an den ganzen Off-Court-Stuff. Es ist sicherlich, nicht, dass ich aus eigener Erfahrung spreche, aber es ist sicherlich eine überwältigende Erfahrung auch, die jeder unterschiedlich schnell verarbeitet. Und dann, dass du auf dieses konditionelle, athletische, körperliche Level kommst. All das, es ist, worauf ich hinaus will, es braucht Zeit. Und da ist da Silva auch keine Ausnahme gewesen. Die Zeit hat er jetzt gehabt, um sich einfach zu gewöhnen. Ich denke, das ist ein Faktor, dass es jetzt besser läuft. Und er muss auch einfach. Die Magic haben jetzt nicht mehr den Luxus, dass alles über Banchero und Franz läuft, sondern da müssen jetzt Spieler aus dieser zweiten Reihe von diesen Rollenspielern wirklich mehr machen, als sie eigentlich sollten oder als es im Optimalfall geplant ist. Und man muss da Silva hier mega Credit geben, dass er wirklich aufblüht in dieser Rolle. Er soll jetzt mehr Würfe nehmen. Sobald auch nur annähernd der Platz da ist, nimm den Wurf. Er soll sogar teilweise kreieren. Wir haben bei dieser Orlando Magic Watch Party in München, als sie da gegen die Nets das Comeback gestartet haben, auch gesehen, dass da Silva der so ziemlich der Go-To-Guy ist in der Crunch-Time, das letzte Play, wo Cole Anthony dann spontan gesagt hat, nein, ich mach selber, weil es halt nicht anders ging, war für Tristan da Silva. Tristan da Silva war der Go-To-Guy in der Crunch-Time. Die Magic Offense wollte, dass der Ball in den Händen vom Rookie Tristan da Silva ist. Und diese Version, die wir jetzt gerade von ihm sehen, wie auch immer es dazu gekommen ist, ich habe natürlich nicht getippt, dass Banchero und Franz raus sind. Aber diese Version, die wir jetzt von ihm sehen gerade, war so ein bisschen das, was ich mir vorgestellt hatte, wie er in seiner Rookie-Saison aussehen wird. Als jemand, der immer richtig steht, der in den Großteilen der Plays die richtige Entscheidung trifft, extra Pässe macht, klasse wirft, gut verteidigt, Bock macht in der Transition, in unterschiedlichen Rollen eingesetzt werden kann, im Post, als Pick-and-Roll-Ballhändler, als Roller, als Cutter, als jemand, der Swing-Pässe am Perimeter spielt, der Closets attackiert, halt wirklich Winning-Plays macht und all das bekommen wir jetzt zu sehen und der Trend geht auf jeden Fall ganz klar in eine Richtung. Ich habe ihn jetzt, Stand heute, noch nicht ganz mit drin in meiner Top 5. In einem Monat, wenn ich jetzt tippen müsste, würde ich sagen, es ist sehr wahrscheinlich, dass ich ihn in einem Monat in meiner Top 5 drin habe und wenn sich vielleicht noch einer aus denen verletzt, wenn sich rausstellt, das war jetzt halt einfach mal ein Dezember, der besser war, als er eigentlich ist, sich bei dem einen oder anderen vielleicht was relativiert und da Silva wirklich pusht und auch wenn Franz und McCary zurückkommen, weiterhin so gut spielt, dann sehe ich keinen Grund, warum wir nicht am Ende des Jahres eine ernsthafte Diskussion führen müssen, ob da Silva wirklich hier Rookie of the Year Chancen hat. Der Trend geht ganz klar in diese Richtung und dass den Magic hier ein absolutes Stil gelungen ist an 18, steht, denke ich, außer jeglicher Frage.
Auf jeden Fall. Vor allem, weil er sehr versatil ist in seinem Spiel und einfach genau das mitbringt, was wir Deutsche und natürlich auch Magic-Fans sich von ihm erhofft haben. Mehr als solider Defender, offensiv, vielseitig, kann den Dreier treffen, kann aber auch Closeouts attackieren, zum Korb ziehen, spielt extra Pässe, ist einfach so ein richtiger offensiver Glue-Guy, cleverer Cutter. All das, was ihn auszeichnet, was auch ja, für seinen IQ spricht und irgendwo sicherlich auch für sein Alter als relativ alter Rookie. Das größte Fragezeichen ist wahrscheinlich der Wurf jetzt gerade noch aktuell. Vor allem, weil der sehr streaky ist. Steht über die Saison hinweg jetzt bei 32,8%. Allein die letzten drei Spiele hat gegen Toronto 5 von 7 Dreiern getroffen und jetzt aber gegen Utah und New York in den letzten beiden stand er bei 0 von 11 insgesamt. Wenn er da noch ein bisschen mehr die Konstanz findet und sicherlich dann auch wieder eine etwas kleinere Rolle einnimmt, wenn dann Paolo zurückkommt, wenn dann auch Franz zurückkommt irgendwann, dann hoffe ich natürlich, dass er diese super Eindrücke, die er jetzt gemacht hat in den letzten Wochen, auch in den weiteren Saisonverlauf retten kann. Und ich glaube, was Ähnliches kann man auch über Yves Missi sagen. Das ist jetzt, würde ich sagen, auf jeden Fall noch einer, den wir besprechen müssen, auch weil wir ihn ganz weit oben sehen in diesem Rookie of the Year Rennen. Der hat am 25. November in Indianapolis hat er das erste Mal in dieser Saison über 30 Minuten gespielt und seitdem gab es im Prinzip keinen Zurück mehr. Seit diesem Spiel 20 Spiele, 19 davon als Starter, über 30 Minuten im Schnitt, 11 Punkte, fast 10 Rebounds, 1,7 Blocks. Wahrscheinlich so mit der einzige Lichtblick in einer ansonsten sehr, sehr düsteren Pelicans-Saison.
Mhm. Führt alle Rookies an bei den Double-Doubles, führt alle Rookies an bei den Rebounds pro Spiel und bei den Rebounds insgesamt, ist Zweiter bei den Rookies, was die Field-Goal-Percentage angeht, bei mindestens 100 Versuchen, Dritter bei den Blocks, ist im Rookie-NBA-Ladder, dem offiziellen, auf Platz 1 angekommen, ist der Rookie des Monats Dezember der Western Conference und übertrifft alle jegliche Erwartungen an beiden Enden des Parketts. Wahnsinnig vielversprechender Spieler und wie du halt auch schon gesagt hast, einer der wenigen Lichtblicke der Saison der Pelicans bisher. Was sticht für dich besonders heraus von seinem Game?
Die Versatilität an beiden Enden. Dass er defensiv einen super Job macht bislang und für jemanden seiner Größe mit 2,11 Meter und 106 Kilo einfach trotzdem beweglich ist, ab und zu mal rausswitchen kann, ein guter Rebounder ist und da auch in der Zone auf ein bisschen klassischere Art und Weise gegen Bigs battlen kann. Und er, und das hatten wir am Anfang der Saison ein bisschen spekuliert, ist er die Antwort auf die im Prinzip fehlende Center-Rotation in New Orleans? Ja, ist er, auch wenn das zu desolaten Ergebnissen führt im Großen und Ganzen, aber das ist natürlich nicht seine Schuld oder nicht nur seine Schuld. Er macht bislang, das muss man klar sagen, auch das war zu erwarten, er macht sehr, sehr wenig außerhalb der Zone, hat in der ganzen Saison einen Dreier genommen bislang. Also so in Richtung Wurf ist da wirklich gar nicht viel da. Aber wie gesagt, die Defense, die Vielseitigkeit in der Defense und auch, dass er offensiv natürlich nur in Anführungszeichen ein Play-Finisher ist, aber da halt ein guter. Deswegen, ich könnte jetzt gar nicht so richtig einen Punkt rausheben, der mir am meisten imponiert bislang bei ihm. Es ist ein bisschen was von allem.
Ja, dem kann ich mich nur anschließen.
Wollen wir dann jetzt zu guter Letzt direkt in die zweite Runde springen und über Jalen Wells noch ganz kurz reden? Oder gibt es noch einen anderen in der Zwischenrange, über den du noch kurz ein paar Worte verlieren möchtest?
Nee, lass uns ruhig gerne zu Jalen Wells kommen, der bisher in der Saison 12 Punkte in 37 Spielen bisher auflegt. Das haben noch nicht so viele Spieler gemacht, 37, vor allem Rookies. Also auf ihn können sich die Grizzlies bisher wirklich absolut verlassen. Dazu kommen 3,5 Rebounds pro Abend, 1,7 Assists und das alles bei einem 115er Offensive Rating und 57% True Shooting. Ich denke, relativ offensichtlich, wenn wir McCain ausklammern, ist Jalen Wells der beste, effizienteste offensive Rookie bisher gewesen. Ist ein Scharfschütze schon irgendwo in einem 7-3er auf 36 Minuten, 9-3er auf 100 Possessions und trifft 38% davon. Gefällt mir auch am defensiven Ende. Für mein Befinden trauen ihm die Grizzlies da teilweise zu viel schon zu. Also er wird mittlerweile auch regelmäßig damit beauftragt, den besten Ballhändler, Guard, Wing, wen auch immer des Gegners zu verteidigen, wirklich in Point-of-Attack-Situationen da wirklich aktiv gefordert zu werden. Das ja, die Ansätze sind da, aber man merkt relativ deutlich, dass das einfach für ihn noch eine Liga zu hoch ist. Was allerdings auf gar keinen Fall heißen soll, dass er defensiv keinen guten Job macht. Er wird einfach ins kalte Wasser geworfen und das Wasser ist super, super kalt, wenn du Abend für Abend die besten Ballhändler der NBA verteidigen musst. Das sieht dann halt teilweise dann auch schon mal ein bisschen schlecht aus, wenn man ihn da ein wenig schonen würde und ihm ein wenig entgegenkommen würde und ihm das Leben ein wenig leichter machen würde, würden wir wahrscheinlich darüber reden, dass er defensiv echt top aussieht. Das geht halt dann einfach auch nicht immer, wenn du den einen Abend Devin Booker verteidigst und den nächsten Abend, weiß ich nicht, Luca und den nächsten Abend Steph und dann, keine Ahnung, wen auch immer. Es ist schwierig, aber was wir im Großen und Ganzen von ihm sehen, ist klasse Shooting. Er kommt auch immer wieder gut zum Korb durch. Und die Defense, also so ein bisschen edel 3&D-Fähigkeiten. Er macht nicht ultra viel, abgesehen vom Shooting und Scoring. Also jetzt so als Playmaker und Passspieler, schwierig, immer noch ein bisschen im Scoring-Tunnel. Das Decision-Making geht dann meistens in Richtung Decision, selber den Abschluss zu suchen. Aber halt so einen Spieler an 39 zu finden, der halt auch gleich so wichtig ist bei einem Top-Team im Westen, das konnte man, glaube ich, überhaupt nicht kommen sehen. Also begeistert von ihm bisher.
Absolut. Gerade weil er halt auch sowohl offensiv als auch defensiv super reinpasst in dieses Grizzlies-System, über das wir ausführlich gesprochen haben in unserer Folge vor 2 Wochen. Ja, also von vorne bis hinten überragende Rookie-Saison bislang von Jalen Wells. Als Zweitrunden-Pick, die Grizzlies haben es mal wieder geschafft, da jemanden aus dem Hut zu zaubern an einem sehr späten Zeitpunkt des Drafts. Und sind wir mal sehr gespannt, wie sich seine Rolle entwickelt, jetzt wo Vince Williams wieder da ist, wenn auch Gigi Jackson wiederkommt, die ja beide zumindest irgendwo ähnliche Spielertypen sind. Also da bin ich sehr gespannt, ob er sich so prominent in der Rotation halten kann. Er hätte es auf jeden Fall verdient mit seinen Leistungen bislang. Ich denke, da besteht kein Zweifel dran. Santi Aldama ist ja jetzt gerade verletzt in der Flügelrotation. Also ich denke, da wird es schon immer wieder freie Spots geben für Jalen Wells, dass er auch im Laufe der Saison in der Rotation bleiben kann. Und das würde sich natürlich sehr, sehr gut auf seinen Rookie of the Year Stock auswirken. Lass uns doch jetzt mal dazu kommen. Wen hast du in deinem Rookie of the Year Rennen? Das ist die Frage. Lass uns vielleicht erstmal für uns persönlich, wer am weitesten oben steht oder wer die so die Top 3 sind. Und dann können wir vielleicht noch dazu kommen, was wir glauben, wer das Ding am Ende gewinnen wird bei den Leuten, die tatsächlich Votes haben in der Hinsicht.
Also ich habe auf Platz 3 Zach Edey, Stand heute. Ich habe auf Platz 2 Alex Saar und ich habe auf Platz 1 Yves Missi, Stand jetzt. Ich glaube, dass der Trend von Tristan Silver, wie gesagt, in Richtung dieser Top 3 geht. Stand heute, dafür spielt er jetzt noch nicht lange genug so gut. Kann ich ja noch nicht ganz reinmachen, aber diese 3 Bigs machen das Stand jetzt unter sich aus. Wie ist bei dir?
Also ich habe eine ganz klare Top 4 mit den 3 Big-Namen, die du gerade genannt hast. Und dann würde ich da Jalen Wells noch mit reinpacken.
Ja, ja, ich auch.
Ich spiele sogar mit dem Gedanken, ob ich Wells auf 3 packe, Saar auf 2 und Missi auf 1. Und dann Zach Edey da knapp rausfällt. Einfach, weil ich glaube, gerade doch noch ein bisschen skeptischer bin als viele andere.
Du hältst seine nicht Leistung so viel angeht. Von klassischen Bigs, oder?
Nee, nicht so wirklich.
Also wenn wir über, das ist jetzt der dritte. Der erste war Utah, Walker Kessler.
Ja.
Dann Lively.
Ja.
Und jetzt Edey.
Ja, stimmt. Naja, bei Lively. Okay. Also bei Lively, bei Kessler bin ich irgendwie auch immer noch überzeugt von der Meinung, aber bei Ivy muss ich ganz klar.
Riesen Fan die Saison von bei, Walker Kessler.
Nee, nicht Ivy, Future Lively Laker. Natürlich. Entschuldigung.
Hoffentlich.
Ja. Also bei Lively muss ich inzwischen ganz klar eingestehen. Da hat uns auch neulich irgendwann mal ein Hörer geschrieben, dass er eine Entschuldigung erwartet.
Wir alle warten. Seit Ewigkeiten warten wir.
Nee, also wie gesagt, gerade auch im Vergleich zu jemandem wie Klingen, mir fehlt bei Edey dafür, dass er offensiv ja dann doch ziemlich limitiert ist und da fehlt mir noch so dieser ganz, ganz krasse Impact als Rim Protector. Weswegen ich wahrscheinlich, ja, ich mache Edey auf 4, Wells 3, Saar 2 und Yves Missi an 1.
Ja, dann sind wir doch hier auf einer Wellenlänge. Was denkst du denn, wer es macht? Ich glaube, Saar hat relativ
ich
viel
Motion. Ich glaube, Edey tatsächlich. Also bei Saar, ja, klar, wie gesagt, bin ich skeptisch, dass er dieses Hoch halten kann. Wenn ja, dann natürlich, dann ist er ein sehr, sehr heißer Kandidat. Bei Missi, glaube ich,
da ist ein bisschen vorprogrammiert, dass seine Rolle wieder ein bisschen kleiner wird, jetzt wo Zion zurück ist.
Ey, kommt die drei Spiele, die Zion zurück sein wird.
Hey, 360 Windmill Dunk im ersten Spiel.
Ja, ja.
Was natürlich nichts zu heißen hat.
Aber auch drin in meinem morgendlichen, das hast du heute in der NBA verpasst, real.
Siehste? Und übermorgen ist dann drin, dass Zion Williamson sich wieder verletzt hat. Wir werden sehen. Also dann kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass Zar bleibt. Bei Misi wäre ich skeptisch. Also ich könnte mir vorstellen, dass der vielleicht ein bisschen eher aus dieser Top-1-2-Diskussion rausfällt, ebenso wie Wells. Ich glaube, auch weil Edie jetzt weiterhin bei den Buchmachern Favorit ist, ich denke, seine Rolle ist ziemlich gefestigt bei den Grizzlies, wenn er fit bleiben kann. Also er hat ja jetzt auch schon mit Verletzungen zu kämpfen gehabt. Wenn er mehr seinen Rhythmus findet, noch ein paar mehr Blocks raushaut, vielleicht gehen die Minuten dann sogar noch hoch, dass er eher so in diese 25er-Range geht. Er foult aktuell auch noch sehr viel. Vielleicht kriegt er das ein bisschen mehr in den Griff. Das war ja etwas, das ihn am College ausgezeichnet hat, dass er sehr wenig gefoult hat und trotzdem so ein krasser Rim Protector war. Also ich denke mal, wahrscheinlich so eine Top 3 aus Edie, Saar und Missy am Ende, wie sie jetzt eben auch gerade in Vegas gehandelt wird, das könnte schon ganz gut hinkommen.
Naja, dann schauen wir mal, was Tristan da vielleicht noch machen kann.
Ja, und ich würde sagen, und jetzt schauen wir mal, was du für eine Trivia-Frage dabei hast.
Genau, ich war mir jetzt länger Zeit nicht sicher, habe jetzt überlegt, ich wollte jetzt aber auch nichts random nehmen, was jetzt gar nichts zum Thema passt, damit jetzt gar nichts zu tun hat. Deswegen möchte ich von dir jetzt einfach mal die Top 3 der diesjährigen Rookies in den Kategorien Punkten, Rebounds, Assists, Steals, Blocks, eventuell sogar noch Turnover, wenn wir euch relativ schnell durchkommen. Mhm. Ein paar davon sind jetzt schon mal thematisiert worden, aber lass uns doch mit den Top 3 bei den Punkten, nicht pro Spiel, pro 100, pro 36, whatever, sondern insgesamt. Welcher Rookie hat die meisten Punkte bisher erzielt und wie viele?
Ah, krass, okay. Ja, dann fällt McCain wahrscheinlich heraus.
Yes.
Dann, also ich weiß, dass pro Spiel sind McCain, Saar und Wells die Top 3. Und Saar und Wells haben mehr oder weniger alle Spiele gemacht, wenn ich es jetzt richtig auf dem Schirm habe. Dann sind das vielleicht die Top 2, also Saar an 1 und Wells an 2.
Saar ist an 4 mit nur 31 Spielen. Also Saar hat nicht alles gemacht bisher. Aber Wells natürlich mit seinen 37 Spielen, die er absolviert hat, führt dieses Ranking hier deutlich an. Mit 438 Punkten bisher.
Okay. Ist einer von den anderen beiden Washington Boys oben mit dabei?
Vor allem McCain einfach immer noch auf Platz 5.
Okay, das ist krass. Ich mache mir gerade einmal noch mal kurz die Draftliste auf, damit ich zumindest keine Namen vergesse, aber ich schummel natürlich nicht. Ist Risachet, der hat auch, glaube ich, noch nicht wirklich
auf Platz
was verpasst.
Auf Platz 2, genau. So, okay. 37 Spiele gemacht, 403 Punkte. Der ist also eine 36-Point-Performance davon weg, um hier auf Platz 1 zu gelangen. Und dann noch Platz 3. 4 war ja Saar und 3 brauchen wir noch.
Naja, Misi?
Nee, Misi ist auf 7.
Wer ist denn noch? Wer spielt denn 4? Wer hat denn nicht wenig verpasst? Castle vielleicht?
Castle ist auf Platz 3, genau, mit 380 Punkten. Silver übrigens auf 9, ED auf 10. Dann lass uns doch weitermachen mit den Rebounds.
Das muss Misi sein.
Kurz aufmachen.
Der führt in den Rebounds pro Spiel auf jeden Fall. Und ich glaube nicht, dass er großartig was verpasst hat bislang.
Deutlich, deutlich. 304, ich hatte es ja auch gerade gesagt gehabt, Rebounds. Und der nächste Platzierte hat 203, also 101 Rebounds weniger gesammelt.
Okay. Ist der nächste dann Saar?
Genau. Und auf 3?
Naja, hat viel verpasst schon, aber ich sag trotzdem mal Edie.
Genau. Edie steht auf Platz 3, obwohl er nur 23 Spiele bisher gemacht hat. Assists. Auch den habe ich vorhin schon gesagt.
Ja, da hast du vorher gesagt, Bob Carrington pro Spiel und wahrscheinlich dann auch insgesamt.
Genau, 137. 9 vor dem Zweitplatzierten.
Das ist schwer. Weil so ungefähr alle Rookies, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, sind nicht wirklich die Assistgeber von
Genau, hier finden sich auch in der Top 10 ein paar Namen, über die wir noch nicht geredet haben. Auch in der Top 3 findet sich einer, der über den wir nicht geredet haben, auf Platz 3. Und über den vierten haben wir auch nicht geredet.
Ist dann einer dieser,
haben wir kurz entweder geredet, glaub ich.
Dritte oder vierte, ist es dann einer unser aller Lord and Savior, Jamal Shedd?
Genau, ist auf Platz 3. Raptors, Rookie mit 112 Assists bisher. Auf Platz 4 Isaiah Collier. Auf 5 Saar übrigens. Was verrückt ist. Und jetzt brauche ich noch Platz 2.
Okay. Also Risa Shea ist es auf jeden Fall nicht. McCain kann ich mir auch nicht vorstellen. Der hat nicht krass viele Assists und dann eben so viel verpasst. Ist es Castle?
Mhm.
Ah, krass. Okay.
Castle auf Platz 2. Deswegen, wie gesagt vorhin, der Dude macht alles gut, was nichts mit Shooten und Scoren zu tun hat. Blocks?
Das ist jetzt die Frage. Also Top 3 auf jeden Fall Klingen, Saar und Misi. Aber die Reihenfolge ist...
Die ersten beiden sind einen auseinander und dann sind 7 Vorsprünge zum zweiten.
Ich sag mal Klingen auf 3, weil er einfach so viel weniger spielt als die anderen beiden.
Ja, hat 28 gemacht.
Okay, dann Saar 1, Misi 2.
Mm-mm. So hörst du mir zu. So hörst du mir zu. Misi mit 51 und dann Saar mit 50, dann fehlen noch die Steals und dann machen wir zum Spaß noch Turnover am Ende.
Okay, Steals. Castle wahrscheinlich vorne mit dabei.
Auf 2. Wie gesagt, alles bis auf Shooten und Scoren kann der Mann.
Carrington wahrscheinlich vorne mit dabei.
Auf 3. Fehlt noch Platz 1.
Wer stiehlt denn viel von denen? Aber nicht Risa Shea, oder?
Ich wundere mich, dass es noch Steals überhaupt zu holen gibt in Atlanta. Ja. Die nicht bei Dyson Daniels landen, aber ja, irgendwie hat es Risa Shea geschafft, jetzt hier die meiste Steals zu holen. Und dann haben wir auf... Ah ne, es ist ein geteilter Dritter. Es ist sogar ein geteilter Dritter. Also der gute Carlton Carrington teilt sich diesen dritten Platz mit einem Raptors-Rookie.
Naja, wie der Shad? Nee, der holt
nicht
so viele.
Über den, nee. Shad ist auf dem geteilten Achten.
Ah, wie heißt er denn, der andere?
Jonathan.
Ah ja,
Mogbo.
Jonathan Mogbo. Fun Fact, guter Kumpel von ihm spielt hier in, also hier im Verbreitungsgebiet meiner Zeitung bei Villingen-Schwenningen in der Regionalliga. Kevin Etienne. Mhm. Naja. Der auch unter anderem mit Nasir Little am College gespielt hat.
Nice.
Okay, was haben wir, also Turnover machen? Turnover. Mal gesagt? Da muss ja eigentlich Isaiah Collier ganz vorne sein, oder?
Ja. 64. Ein mehr als?
Wahrscheinlich auch wieder Carrington.
Nee, Carrington ist auf 3.
Wer hat denn noch viel den Ball in der Hand? Also Edie macht auch viele Turnover, aber das glaube ich nicht, dass der so weit oben ist.
Nee. Edie ist auf 9.
Castle?
Yes. Der Platz 2 in jeder Kategorie hier gefühlt.
Er macht alles gut, außer Scoring. Und
genau,
auch
dann
die
haben
Turnover.
Wir Saar auf 4, Shad auf 5, Risa Shea 6. World 7, Missy 8, Edie 9, 10, McCain. Und dann Ron Holland auf 11. Sehr gut gemacht. Wunderbar.
Alles klar. Liebe Freunde, liebe Fans des Basketballsports, das soll es für heute gewesen sein. Wie bereits angekündigt, hören wir uns dann nächste Woche mit einem kleinen Awards-Update zur Saisonhalbzeit. Halbe Regular Season einfach schon wieder rum. Das Crazy. Ist wirklich, wirklich der Wahnsinn. Es bleibt uns nichts anderes zum Ende dieser Folge, als wie immer von Herzen Dankeschön zu sagen und nochmals auf unser Supportermodell patreon.com/doublestepback. Da könnt ihr uns unterstützen. Schaut bei Koro vorbei. Auch da findet ihr den Link in der Folgenbeschreibung und mit dem Code STEPBACK alles zusammen, alles groß geschrieben, all caps, bekommt ihr 5% Rabatt auf eure Bestellung bei Koro. Auch da gerne vorbeischauen und euch ein bisschen eindecken mit sehr, sehr leckeren Sachen. Wie immer, vielen, vielen Dank von Herzen, Leute. Macht es gut. Wir hören uns nächste Woche. Ciao.
Ciao.
Ist Ihr Impfschutz und der Ihres Kindes aktuell? Impfungen schützen wirksam vor schweren Erkrankungen. Prüfen Sie daher Ihren Impfschutz und den Ihres Kindes. Welche Impfungen für Sie und Ihre Familie empfohlen sind, erfahren Sie unter impfen-info.de. Eine Information des Bundesministeriums für Gesundheit und der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle 2 Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.